Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Meldet sich zur 104. Folge hier an einem lauen Sommerabend am Sonntag aus Berlin-Friedrichshain. Wunderschön. Guten Abend, liebe Doppelspitze-Fans. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Paul-Henning Schneider, noch ein bisschen übermüdet von einer Brandenburger Nachtpartie. Mehr Details nennen wir natürlich nicht. Könnt ihr euch jetzt überlegen, was da los war. Aber wir sind trotzdem frohen Mutes für diese Folge, denn es ist einiges passiert am Bundesliga-Wochenende. Unter anderem ein verrücktes Spiel im Westfalenstadion, wie ich es einfach noch aus alter Traditionsfreude nenne, ja, im Westfalenstadion. Das, der Werder-Wahnsinn, das Werder-Wunder. Wir haben so viele Anaffern.
Alliteration.
Ich sage mal Anaffer. Ja, wir haben so viele Alliterationen, das ist Wahnsinn. Also genau, der Werder-Wahnsinn ist das eine. Dann haben wir aber auch noch die Hertha-Hoffnung und den Bayer-Bammel.
Ja.
Ist dir das aufgefallen, als ich hier diese Struktur geschrieben habe, dass ich da diese tollen kleinen linguistischen Gags mit eingebaut habe?
Es ist mir aufgefallen, sehr positiv. Und ja, ich freue mich sehr drauf, auf diese drei Themenkomplexe, auf die tollen Themenkomplexe. Und ja, Werder-Wahnsinn, Hertha-Hoffnung, Bayer-Bammel. Ne? Bayern-Bammel leider nicht.
Nee,
die Saison gestaltet sich obenrum langweilig.
Bayern-Bommel vielleicht eher. Ja. Also von Bommel, ja. Ja. Das ist absolut, ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nur bevor wir hier starten oder nochmal die Gliederung vorstellen dieser Folge, wie man das ja am Anfang macht als,
auf jeden Fall,
als toller Podcaster und Podcasterin.
Du hast gelernt haben in der Podcast-Schule auch, ne?
Ja, wir sind ja 3 Jahre.
Ja.
Geht das, glaube ich? Das ist so ein Lehrgang 3 Jahre. Da lernst du bei den ganz großen Olli Schulz, Jan Böhmermann.
Und.
Aminata Barbori, heißt die? Aminata, ich weiß nicht, ich habe jetzt Frau Barbori.
Ja.
Zum Beispiel ist auch mit dabei.
Und hier die Hackis.
Mhm.
Es macht ja auch jeder einen Podcast, also mittlerweile kannst du ja wirklich...
Ich habe vorhin bei Spotify wurden mir Sachen vorgeschlagen, wieder neue Folgen hier, neue Folgen da. Ich gehe das durch und denke mir, warum gibt es eigentlich mittlerweile 5, also es ist ja keine neue Entwicklung, aber ich finde es so krank, wie viele Podcasts es gibt.
Ja.
Und als wir hier 2018 gestartet sind, da gab es auch noch nicht so viele Fußball-Podcasts, nur mal so. Ja. Vor allem nicht so von der Qualität her, so hochwertige wie diesen hier.
Ja, da haben wir auch noch Radio gehört damals.
Da waren wir einer der Ersten, Kevin Schulte und ich haben... Pionierarbeit noch geleistet.
Ja,
naja.
Podcast-Pionier.
Werden wir auch bald ins Logo aufnehmen, established since 2018. Kennst du so Läden, die das wirklich so draufschreiben? Irgendwie so auch so neue Cafés oder so, die dann wirklich so im Schaufenster so reinkleben. Established, also EST.
Ja.
Und dann since 2020. Und du denkst dir so, ja, das ist aber keine, das musst du nicht draufschreiben, das ist keine Tradition, das kannst du in 100 Jahren da draufschreiben.
Ja, ist aber das Ding, weil ich finde... Zum Beispiel, weiß nicht, das Neo-Magazin Royal, das ist ja mittlerweile auch anders heißt, ist 2013 entwickelt worden. Und das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Ich meine, es sind nächstes Jahr 10 Jahre.
Ja.
Und ich finde, nach so 10 Jahren geht es schon irgendwie. Aber klar, wenn da 1870 steht, ist das irgendwie beeindruckender als 2020. So.
Ja.
Aber ich finde, man kann dann auch währenddessen miterleben, wie Zeit vergeht, weil man lacht am Anfang drüber und nach einer kurzen Weile denkt man, ja, das ist auch schon lange her. Also irgendwie 9 Jahre. Böhmis eigene Sendung da ist auch schon eine ganze Weile.
Ja, absolut krass.
Und
ich habe, also übrigens, wo wir bei Jubiläen sind, ne, das ist auch eine Sache, der morgen 30. Jahrestag Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen. Da ging das los, das hat sich über mehrere Tage ja gestreckt und ich finde auch eins der krassesten Sachen, die so passiert sind, eine der krassesten dunkelsten Geschichten und Kapitel da so in der Nachwendezeit auf jeden Fall. Und ich finde so gerade, wenn man auch häufiger so, leider Gottes, in ländlichen Gebieten unterwegs ist, in Brandenburg auch, du warst jetzt ja auch da, vielleicht hast du das da auch mitbekommen oder so, aber ich war jetzt ja auch dann häufiger in letzter Zeit mal so in Brandenburg. Und du merkst schon, dass nicht nur da, auch hier in Berlin, aber es ist schon bei einigen Leuten, glaube ich, das ganz gut tut, wenn man mal wieder so an solche Geschichten proaktiv erinnert und mal Erinnerung ruft, was da so passiert ist. Also rassistische, und ich meine, das sind ja sogar Anschläge gewesen,
Ja.
Und nicht nur, die nicht nur in der rhetorischen Ebene geblieben sind. Ich glaube, das haben manche Leute schon vergessen mittlerweile wieder. Naja, wollte ich nur mal kurz erinnern. Und bevor wir dann in die Folge starten, wollte ich sagen, wenn ihr uns mögt und das hier häufiger hört, ja, was wir natürlich irgendwie glauben, wissen, hoffen, dann könnt ihr natürlich bei Spotify einfach auf Folgen, Abonnieren klicken und vor allen Dingen uns auch eine Sternebewertung geben. Das geht ja alles.
Ja, und es geht viel einfacher als früher, weil vorher musste man da sich irgendwie anmelden und noch eine kleine Textnachricht und warum jetzt 5 Sterne und warum nicht 4,5. Und so ist mittlerweile, kannst du einfach da 4, 5 Sterne einstellen. 1 Stern geht auch, theoretisch.
Richtig.
Und
der deinen Namen trägt.
Kannst das da ganz, ganz easy machen und da würden wir uns sehr drüber freuen.
Da würden wir uns drüber freuen, ja. Und die 104. Folge, 3. Bundesligaspieltag. Wir haben einige kleine Geschichten parat, so rund um diese großen Themen, die wir schon genannt haben. Unter anderem übrigens interessante Fakten über Ole Werner, den Trainer von Werder.
Der Werder Werner.
Der Werder Werner. Wir haben ein Bobic-Interview, das wir noch besprechen wollen, mit Freddy Bobic in der Sportbild, das ein bisschen länger her ist schon jetzt, aber das wir gerne nochmal mit euch kurz debattieren würden, oder wir untereinander und dann mit euch quasi im Geiste.
Ja.
Und wir wollen außerdem über den Happy Birthday
Videobeweis. Videobeweis reden. Der Videoschiedsrichter.
Established since?
16, 17 dann wahrscheinlich, 17.
Ja,
genau.
Ja.
5 Jahre VAR. Und VR gibt's schon länger, diese kuriosen Brillen, mit denen man dann plötzlich die Frisbee auf sich zufliegen sieht, die es gar nicht gibt. Aber der VAR, der Video Assistant Referee, der ist 5 geworden. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass das jetzt schon 5 Jahre so ist. Ich meine, klar, wir sprechen schon eine ganze Weile drüber, aber doch schon auch sehr lange. Und es hat sich auch eine Entwicklung getan, finde ich. Ist es besser geworden? Das werden wir in der Folge diskutieren. Sollte der 10 werden oder lieber nicht?
Ich habe gerade so gedacht, wenn der jetzt 5 gerade geworden ist, dann erklärt sich einiges. Ich meine, mit 5, da kommst du ja so gerade so langsam. Da Überflieger oder so kommen da so in die Schule schon, in die Grundschule
Ja. Und
Überfliegerinnen. Der VAR, naja, ich glaube, ich habe mal das Gefühl, dass die wirklich da im Keller wirklich auch so VR-Brillen aufhaben und deswegen manche Sachen nicht richtig sehen.
Ja.
Ich würde auch mal so eine Live-Cam aus dem Keller, das wäre noch wirklich, das würde mich mal freuen.
Auf jeden Fall, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir die Doppelspitze einen Spieltag da im Kölner Keller verbringen.
Ja, das kriegen wir hin. Ich würde mal eine Reportage machen. Das sind, glaube ich, die Heiligen Hallen, die werden so geschützt, auch mit so 3 Siegelschlössern und so diesen krassen, so mit so einer Drehkurbel wie an so einem Tresor und so. Ich glaube, da kommt keiner rein.
Auf jeden Fall. Gibt es auch einen Weinkeller eigentlich nebendran?
Boah, naja, der ehemalige DFB-Präsident war ja ein Winzer. Unser Freiburger Freund.
Ja.
Das ist ja jetzt alles
beieinander.
Ein bisschen anders geworden. Aber ja, genau, also wir wollen auch über den VAR kurz sprechen. Ich habe noch lustige, weil ich hab mir dann zum ersten Mal seit 300 Jahren die Sportbild mal wieder gekauft, um dieses Interview mit Freddy Bobic zu lesen und bin da auf erstaunliche Sachen gestoßen. Und die würde ich gerne mit dir teilen, kurz nach der Pause. Das sind wirklich, da denkst du dir, wow. Ich finde, die Sportbild ist auch so ein Relikt aus so einer ganz angestaubten, klebrigen Fußballwelt, so 80er, 90er gefühlt, Nullerjahre vielleicht noch. Und die Leute, die das lesen, sind, glaube ich, auch so teilweise
hängen geblieben auf diesen Entwicklungsschritte, die andere Magazine und Formate da genommen haben, sind da einfach wahrscheinlich
ich weiß es auch nicht, ganz komisch. Also es ist immer noch, also es ist halt natürlich, wie die Bild-Zeitung auch in der normalen Presse schreibt, so wird da halt auch geschrieben.
Ja.
Sehr viele Inside-Stories auch so zu Lewandowskis ersten Tagen in Barcelona und so. Und das Geile ist immer, dass dann auch so ein Reporter ja dahin fährt
Ja. Und
sich dann mit ihm trifft und so.
Ja.
Und dann denkst du immer so, ja, okay, wow.
Der ist überfallen worden, Lewandowski.
Ja.
Vor dem Trainingsgelände.
Habe ich gelesen.
Ja. Wurde ihm die Armbanduhr aus dem Auto.
Genau, und solche Sachen finden halt in der Sportbild statt.
Ja. Und dann ist er hinterhergefahren mit seinem Auto. Hat die Verfolgung aufgenommen.
Ja, oh Gott, ich muss mich hier beherrschen. Würde jetzt nicht drauf eingehen.
Ja.
Aber da werden wir vielleicht auch kurz mal drüber reden, was da noch so für tolle, Achtung, schon mal kleine Teaser, Annoncen in der Sportbild sind. Da habe ich einiges rausgepickt und noch einen Themenhinweis nach der Pause, der vielleicht für den einen oder anderen hier spannend sein könnte.
Auch für mich vielleicht.
Auch für dich. Für dich vielleicht. Und lass uns in die Folge starten, Henning. Es ist ja so, morgen geht die Schule wieder los. Es ist ja
die absolut. Die Podcast-Schule auch.
Die Podcast-Schule geht auch wieder los. Wir müssen morgen wieder auf die Schulbank. Ich glaube, morgen ist, wie sie ein schlankeres Intro hinkriegen und nicht so viel labern wie hier. Jetzt sind es schon fast 10 Minuten,
dass
wir jetzt einen Themeneinstieg hatten.
Morgen geht die Schule wieder los.
Morgen geht sie wieder los.
Das, aber ja nicht in allen Bundesländern.
Aber in Berlin und Brandenburg.
Bayern ist ja traditionell das späteste
Bundesland. Die haben noch,
glaube ich, 6 Wochen. Am 1. August, glaube ich, erst angefangen.
Das ist, ja,
das klar, ist,
ist das ein Vorteil eigentlich, wenn man länger, also da frage ich mich, weil du hast natürlich hinten raus viel mehr Platz für dich komplett am Strand auf Malle.
Ja, also ich habe mit in Bayern aufgewachsenen Menschen da schon mal drüber gesprochen und es ist ein Vorteil, wenn du gerne in so Ferienregionen fährst, wo alle hinfahren.
Ja.
Weil dann sind die meisten halt schon wieder weg. So, weiß nicht, aus Bayern.
Lago Maggiore.
Lago Maggiore. Man ist ja sehr schnell in Italien, Kroatien, auch Gardasee, so Adria. Also es geht ja wahnsinnig schnell, Istrien, dass man da aus Bayern,
ja,
ist.
Ja, ja.
Wir Flensburger haben da ein anderes Verhältnis zu Italien und Kroatien. Und dann
die dänische Adria, das ist unser Revier.
Genau, Cold Hawaii in Klittmöller oben. Das ist, da ist natürlich deutlich weniger los, wenn die ganzen anderen Bundesländer schon wieder in der Schule sind und auf Arbeit. Deswegen, ja, es hat einen Vorteil. Und es kommt ja traditionell daraus, dass die Kinder da irgendwie bei der Ernte noch helfen müssen im Sommer. Und deswegen, weil es ein sehr ländlich geprägtes Bundesland ist, ist es traditionell. Es wird einfach so beibehalten.
Die Ernten, also München, also bei der Geldscheinernte, oder? Wo wird da geholfen?
Ja, Geldscheinernte.
Oder beim Koks, auf der Kokainwiese oder was?
Ja.
Ja, nein, das sind natürlich billige Vorurteile, die ich hier habe.
Auf jeden Fall. Die München aber auch nicht widerlegen kann. Und das kommt auf jeden Fall traditionell daher. Und ich denke, dass auch der ein oder andere landwirtschaftliche Betrieb da auch noch vielleicht, weiß ich nicht, ob damit geerntet wird. Ist eher so.
Ist die Ernte nicht wieder katastrophal schlecht, weil alles super trocken ist?
Richtig, hätte sie auch zur Schule gehen können. Ne?
Aber es gibt in Bayern, glaube ich, es war sogar die Bild-Zeitung wieder, das habe ich im Vorbeilaufen gesehen. Irgendwie das war die Headline, irgendwie die kühlste oder der grünste Teil Deutschlands oder so. Und das war irgendwie so ein Tal in Bayern, glaube ich. Ach, also da läuft es vielleicht noch. Überall anders ist Wüste und trockene Flüsse, der Rhein, der existiert im Grunde gar nicht mehr. Und die Oder, da sterben die Fische tonnenweise. Aber
ja.
Ja.
Auch das hat man
entschuldigt. Gut, dass noch Fußball gespielt wird. Ne?
Ja. Das ist.
Ja,
auf jeden Fall. Aber die Schule geht wieder los. Wo wolltest du damit hin? Wahrscheinlich ja nicht.
Nee, das ist so ein Lebens, das ist gerade so das Stadtgefühl. Also ich habe wirklich auch viele gestern beim Einkaufen noch getroffen, die schon, oder das heißt schon, die jetzt noch auf den letzten Drücker sich so Schulhefte und so gekauft haben.
Okay, ja.
Und es waren plötzlich wieder sehr viele Menschen wie auch da, die alle vorher weg waren. Und ja.
Die Stadt ist voll, auf jeden Fall. Ich bin auch total im Schulanfangsfieber.
Ich finde, wenn man nicht mehr so diesen Rhythmus hat, dann ist es immer ganz komisch. Oder wenn Leute so sagen, es sind doch Ferien. Und du denkst so, ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Kann sein.
Und dabei wäre es ja echt clever, auch das drauf zu haben. Weil wenn du jetzt vorhast, irgendwo hinzufahren und es ist gerade Ferienbeginn in drei Bundesländern, ja, darunter NRW, dann ist halt alles voll. Die Autobahn, ja gut,
sowas recherchiert man natürlich dann rechtzeitig. Ne?
Ja, aber ich lebe sehr vorbei an der Schulwelt, muss ich sagen. Seit ich beschlossen habe, nicht Lehrer zu werden, bin ich da sehr raus.
Kinder sind ja auch noch, wären ja auch eine Möglichkeit, dass man sich wieder an den Schulkalender halten muss. Ne?
Ich sag's nur,
will hier jetzt nichts irgendwie in die Welt setzen.
Der Zug ist noch nicht angefahren, der Schulzug, der Hogwarts-Express.
Da geht noch was. Ja, also eure zwei kinderlosen Moderatoren, die hier gar keine Ahnung haben, wie sowas ist, führen euch jetzt ein bisschen durch den Bundesligaspieltag, den dritten. Und wir starten in Dortmund, denn da sah es lange so aus, als würde Dortmund einen halbwegs lockeren Arbeitssieg, würde ich mal sagen, einfahren. 2-0, Werder war schon sehr gut im Spiel die ganze Zeit. Aber dann passierte das Wunder von Dortmund. Wir schrieben die 89. Minute und plötzlich kam Werder nochmal ran. Ich muss den Torschützen, muss ich mir auch nochmal kurz in Erinnerung rufen, weil ich habe diese Werder wahrscheinlich noch gar nicht drauf. Es war Lee Buchanan.
Buchanan?
Buchanan?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Buchanan.
Buchanan, aber ja. Trifft auf jeden Fall zum Anschluss.
Ja.
Da dachte man schon so, ja, okay, 1-2, gut. Naja.
Der Ehrentreffer in der 89.
Genau, 89. Ja. Ja, mehr wird da wohl nicht gehen. Und dann 90 plus 3.
Niklas Schmidt. Ballert da mit dem Kopf? Ballert, kann man mit dem Kopf ballern eigentlich? Glaube nicht.
Ja, weil, Lee hat ja vorher auch mit dem Außenriss richtig geil getroffen.
Das ist ein wunderschönes Tor wirklich. Ja. Das war ja so ein zweiter Ball, der da zurückspringt und dann geht er da in den Strafraum rein und wirklich mit dem Außenriss ins lange Eck geschlänzt. Also ein traumhaftes Tor, wo man echt dachte, schade, dass das jetzt so verpufft, weil sie trotzdem verlieren nach guter Leistung gegen Dortmund, wo man dann sagt, als Aufsteiger, okay, aber Pustekuchen.
Ja. Nee, dann Niklas Schmidt 2-2 und das sollte noch nicht alles gewesen sein. Tatsächlich noch 2 Minuten später Oliver Burke oder Burkey, das Namen nochmal durch die Namensdatenbank jagen, wenn die Aussprache nochmal anhören, die Aussprachedatenbank. Oliver Burkey trifft tatsächlich noch zum 3:2 für Werder. Hallo, was ist da los? Und vorher auch wieder mit so einem Megator.
Komplett. Zumal er ja letzte Woche schon das 2:2 geschossen hat.
Auch
in der 95.
Richtig.
Wir thematisierten das und da hat ja noch unser Stuttgarter Erfolgscoach Pellegrino Matarazzo hat da ja noch Überlegungen angestellt,
wie Zeitspiel man das vielleicht eher machen
und was man da trainieren sollte. Ja. Und Borussia Dortmund kriegt jetzt auch die Bremen-Klatsche, die Werder-Watschen.
Es ist wirklich Wahnsinn, was Werder da, also vor allem, die haben ja vorher auch schon gut gespielt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie so lucky dann so danach 3 Tore machen, sondern die machen ja vorher mehr gut ein Spiel.
Ja, Dortmund macht da 2 Schüsse aus der 2. Reihe rein, Brandt und Guerrero.
Ja.
Und auch eher lucky so, wenn man sich so die Spielanteile anguckt. Die zwingenden Chancen hatte eigentlich eher Werder Bremen, die es da vorher nicht machen. Und in der Schlussphase dann wilde 6 Minuten. Und Ole Werner, der Werder-Coach, hat da auch eine Meinung zu gehabt in der PK und war jetzt auch eher überrascht von seinem Team, glaube ich, am Ende. Wir hören da mal rein.
Und dann kamen natürlich diese letzten 5-6 Minuten, die dann einfach wahnsinnig waren, die auch, glaube ich, dann mit rationalen Dingen nicht zu erklären sind, die aber einfach total für die Moral meiner Mannschaft sprechen und insbesondere auch für die Spieler, die dann nochmal reingekommen sind von der Bank. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn der Trainer sich dann zum Start eines Spiels für andere entscheidet, vielleicht sogar mal über Wochen hinweg. Und umso schöner ist es dann eben, wenn man in solchen Momenten dann, und das gibt uns der Sport, das alles mit einer Aktion vielleicht auch manchmal umdrehen kann. Und deshalb freue ich mich sehr für meine Mannschaft, für die Spieler, dass sie sich hier heute dann unterm Strich doch noch für eine gute Leistung dann auch mit 3 Punkten belohnt haben. Vielen Dank.
Ja, ich finde es ziemlich schön, dass er so die Rationalität da rauslässt, dass man nicht sagt, wir haben jetzt gewonnen, weil, sondern dass es halt solche Momente gibt und solche Spiele kippen können. Und klar, Werder hatte vorher schon Chancen, die waren gut im Spiel, kam nicht so aus dem Nichts, nicht aus der Luft, aber trotzdem lässt er so Raum für was nicht Greifbares. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
Mhm. Ja, und der ist ein super sympathischer Typ, by the way, auf den wir gleich noch ein bisschen näher eingehen können. Wir müssen nur kurz ein Ergebnis nachreichen, das uns hier ereilt hat, gerade aus der Fußball-Bundesliga, denn die Sonntagsspiele sind jetzt so vorbei, beide. Und die Bayern, oder sind beide vorbei? Da gibt es noch eins. Nee, sind beide vorbei, ne?
Ja.
Ja. Was war denn das erste nochmal? Achso, 1-1. Frankfurt Köln, gegen Frankfurt, Köln. Ja, genau. Ja, und die Bayern haben lucky, ganz knapp, auch einen Arbeitssieg eingefahren in Bochum beim Aufsteiger im zweiten Jahr, muss man ja sagen. Müssen wir mal so einen Namen ausdenken für, Aufsteiger im zweiten Jahr. Vielleicht können wir da so einen Fachbegriff einführen oder so. Ja. Und gewinnen relativ knapp, muss man sagen. Also da war Bochum wirklich auch nah dran an der Sensation. Gewinnen die Bayern auswärts 7-0. So, und ich habe es gerade mal nachgeguckt übrigens, weil ich dachte, 7-0, Bayern gegen Bochum, da war doch was. Und tatsächlich haben sie 2021 im eigenen Stadion nämlich auch schon 7-0 gewonnen.
Ah, krass.
Das war doch dieses Ding, wo alle gesagt haben vor dem Rückspiel, oh, gibt es nochmal so eine Klatsche und dann gewinnt Bochum das 4-2. Vielleicht kommt das jetzt auch wieder, aber es sind genau umgekehrte Vorzeichen. Diesmal auswärts 7-0 schon gewonnen.
Mal gucken, ob da die Retourkutsche in der Allianz Arena kommt.
Das ist wirklich heftig, ich weiß auch nicht. Also,
es ist natürlich gerade, wenn gleichzeitig am selben Spieltag Bremen da Dortmund den Sieg noch aus der Hand nimmt und die Bayern gewinnen 7-0, nachdem die ja davor auch schon relativ dominant gewonnen haben, die ersten Spiele. So richtig spannend wird es nicht umrum. Also,
ja, ich meine, gut, wir haben jetzt erst 3 Spieltage gespielt, aber trotzdem ist es einfach, zeichnet jetzt schon ab, dass die Bayern wieder ultra dominant werden.
Ja.
Ekligerweise. Wobei, es ist immer so, dass sie so starten.
Ja.
Also das ist wirklich, du kannst Copy-Paste machen. Ja. Dann wird irgendwann, fängt die Champions-League-Saison an, in der Vorrunde gewinnen sie auch wieder alles.
Ja, ja.
Dann gibt es irgendwann die K.O.-Spiele, da schwächen sie auch in der Bundesliga ein bisschen. Da kommt Dortmund nochmal so auf 6 Punkte ran. Ja. Alle denken sich, oh, das könnte nochmal eng werden.
Ja.
Und dann strauchelt Dortmund zweimal gegen Augsburg und Bochum wahrscheinlich oder so. Und dann ist das Ding auch wieder gegessen. Also die Saison kann ich jetzt schon voraussagen. Naja, egal. Ich wollte nur kurz die Bilanz nochmal, das ist auch krass, von Bayern gegen Bochum insgesamt. Es gab irgendwie 77 Spiele, davon 51 Siege für den FC Bayern und 185-82 Tore.
Krass.
Kranke Statistik, ja.
Sind ja 2 Vereine, die mit einer Fanfreundschaft verbunden sind miteinander.
Bochum, gleiche Bayern, Torhymne auch.
Gleiche Torhymne ist also.
Deswegen war es vielleicht nicht ganz so schmerzhaft für die Bochum-Fans heute, weil 7-mal die gleiche Torhymne gehört haben wie sonst auch immer in den Heimspielen.
Ja.
Das ist nicht dieser komische, ich weiß nicht,
dem irgendwie. Concon oder so? Oder Offenbach, irgendwie so.
Naja, egal.
Ja.
Ja, Ole Werner. Wusstest du, dass Ole Werner, jetzt kommt's, zum Teil, das fand ich krass, also das ist, der hat gar nicht mehr seine Originalhüfte. Okay. Der hat eine künstliche Hüfte, das finde ich, also das habe ich, das ist ein Fakt, den ich gelesen habe über ihn, als ich so ein bisschen recherchiert habe.
Ja.
Und unter anderem hat er auch eine Hertha-Vergangenheit. Er war ein Jahr lang mal bei Hertha, hat er gespielt. Crazy. Also der hat eine sehr kurze Spielerkarriere gehabt, muss man sagen.
Ja.
Und hat dann irgendwann beschlossen, das ist nichts für mich. Mhm. Und ist dann, wenn ich es jetzt richtig so von der Chronologie her noch auf dem Schirm habe, ist er dann nämlich erstmal ins Ausland gegangen, hat Work and Travel gemacht.
Ja.
In Australien. Und in Indonesien war er auch. Und er meint, es ist die geilste Zeit seines Lebens. Und der ist übrigens nur 2 Jahre älter als wir beide. Der ist 88er Baujahr. Das finde ich richtig krass.
Wirklich?
Ich glaube schon. Das fand ich auch krass.
Das ist, ja, crazy.
Ja.
Und er hat dann ja wahrscheinlich, wann für die Hertha gespielt? So,
ich glaube tatsächlich sowas wie 2005 oder so. Krass. Also echt noch nicht ultra lange her. Mhm. Aber der war halt in der Akademie oder so und es hat ihm so gut gefallen, kam er nicht so gut klar.
Ja.
Und dann ist er irgendwann halt in Kiel wieder gelandet, nachdem er da irgendwie auch in Australien, ich glaube, es war in Australien gegärtnert hat.
Gar nicht fußballbezogen.
Gar nicht fußballbezogen. Es war Work and Travel wirklich.
Wobei und Gärtner, wenn er Rasenpflege gemacht hat, ist das ja auch
jetzt nicht so weit weg. Ja. Hatte wohl nie einen grünen Daumen auch und so, ne? Und er war dann irgendwie, hat er nochmal so eine Wirtschaftsdingens-Ausbildung gemacht oder so, da war auch gemerkt, das ist auch nicht so seins. Und dann ist er irgendwie so zum Fußball gekommen und ja, ey, der ist echt 88. Krass, ey. 34. Wow. Und dann habe ich, was war noch ein Fakt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, den ich auch krass fand.
Wenn wir es jetzt drauf anlegen, können wir auch in 2 Jahren Werder Bremen coachen.
Können wir noch machen.
So ist nicht.
Nee, er hatte auch mal so wirklich finanziell schwierige Phasen und so, das ist, wo er die Miete nicht zahlen konnte und so dann noch erzählt, wurde er dann, genau, er hat BAföG bezogen, dann hat er aber zu wenig studiert, sodass das BAföG dann gestrichen wurde und dann konnte er teilweise die Miete nicht zahlen oder wusste nicht, wer die Miete zahlen muss und so konnte. Also, was ich sagen möchte, er hatte eine sehr interessante, abwechslungsreiche Vita, die, glaube ich, viele Trainer nicht vorweisen können. Mhm. Und das finde ich an ihm A, sympathisch und B, passt das, glaube ich, auch ziemlich gut zu Werder, die ja sehr lange auch wieder nach so einem Trainer gesucht haben, mit dem sie sich identifizieren können. Gut, Kohfeldt war ähnlich, aber ich glaube, Werner ist schon nochmal ganz anders, so vom ganzen Auftreten her, so ein bisschen nicht so, Kohfeldt hat ja schon irgendwie oft auch sowas sehr aufbrausend Anstrengendes gehabt. Mhm. Und Werner ist zwar auch, glaube ich, emotional, hat man auch gesehen jetzt nach dem 3-2, gut, wer würde nicht abgehen? Weil Felix Magath würde wahrscheinlich einmal kurz im Tee umrühren und dann sagen, gut, das habe ich gewusst, dass wir das Spiel noch drehen, das muss ich Ihnen nicht sagen, das war mir klar, dass der Bergi das Tor macht. So, ne, das hat er gesagt. Aber Ole Werner ist abgegangen. Und Ole Werner könnte, das ist jetzt meine These, ein bisschen gewagt natürlich, aber wir sind ja dafür da, gewagte Thesen aufzustellen, wer, wenn nicht wir. Ole Werner könnte der neue Thomas Schaaf werden. Sag ich.
Oha. Mhm.
Ja. Weil ich glaube, Thomas Schaaf hat auch sehr früh angefangen, den Verein damals zu coachen, in jungen Jahren.
Ja.
Hat natürlich eine ganz andere Werder-Vergangenheit, glaube ich, auch als Spieler gehabt und so. Aber ich kann mir vorstellen, weil Ole Werner auch in diesem schnelllebigen Geschäft kann es immer schnell vorbei sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die passen ganz gut zusammen, es matcht.
Ich finde auch. Also ich meine, klar, der Erfolg gibt ihm jetzt auch recht. Ich meine, die sind ungeschlagen bisher. 2 Unentschieden, 1 Sieg. Und ich meine, haben jetzt auch schon Dortmund hinter sich. Also auch jetzt kein super easy Saisonstart.
Ja.
Und es ist halt, Bremen ist auch so ein Verein, so ein bisschen wie Freiburg auch. Wenn es da passt, läuft es auch. Und dann läuft es irgendwie auf so einem Niveau, dass man, mit dem man zufrieden sein kann. Und es geht jetzt ja für Bremen nicht drum, Champions League zu spielen nächstes Jahr. Und das ist so eine sympathische Herangehensweise auch so an die Erwartungshaltung, wo so jemand sich dann auch etablieren kann. Und dann kann das wirklich eine Jahre, jahrzehntelange Erfolgsgeschichte werden. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde auch, der passt da gut hin. Und ich finde auch Trainertypen interessant, die nicht als Spieler so super erfolgreich waren. Ich meine, es gibt ja auch super viele erfolgreiche Spieler, wo das mit dem Trainer-Ding nicht so gut geklappt hat. Oder Matthäus wäre so einer, ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler aller Zeiten, der halt nicht als Trainer durchgestartet ist bisher. Und dann gibt es halt so Leute wie, weiß nicht, Tuchel, Klopp, Tedesco auch, die jetzt nicht sich den großen Namen als Fußballprofi gemacht haben und als Trainer dann alles erreicht haben oder zumindest sehr viel. Und ich finde, das ist ein spannender Typus.
Ja, voll. Mal sehen. Ole Werner, wir werden es im Auge behalten. Auf jeden Fall erstmal mit Bremen die Geschichte des Spieltags geschrieben. Mit diesem 3-2 Auswärtssieg in Dortmund. Und dann kommen wir jetzt mal zu einem Hoffnungsträger in Blau-Weiß, der uns Mut macht wieder. Und zwar natürlich die Hertha aus Berlin. Unser Verein, unser Club, den wir hier supporten. Der am Freitagabend schon gespielt hat. Und zwar bei einem schwierigen Auswärtssieg. Spiel gefordert war in Gladbach bei Borussia Mönchengladbach, ein Verein, der zu Hause auch sehr stark immer ist und auch wenn die letzte Saison nicht so gut lief aus Gladbacher Sicht, durchaus ja einen starken Kader hat und jetzt auch mit 7 Punkten, ja, dann weiß man jetzt ja schon nach dem Spiel, auch sehr gut in die Saison gestartet ist. Da würde ich übrigens auch gleich mit dir nochmal über den Faktor Auftaktprogramm reden, weil das ist, glaube ich, finde ich schon sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang immer mit einzuordnen. Auf jeden Fall, ja, waren wir auswärts gefordert im Borussia-Park und es lief mehr als unglücklich leider. Am Ende steht ein 0:1. Mhm. Ein 0:1. Ich muss erstmal überlegen, wie es Ausgang ist.
Ja.
Weil da sind ja auch so ein paar.
Viel passiert, ja. 0:1 am Ende.
Elfmeter und VAR ist noch gewesen. So. Ja, 0:1 verliert die Hertha in Gladbach und das war wirklich ein sehr, sehr glücklicher Sieg für die Borussia, weil Hertha gerade in der zweiten Halbzeit wirklich, zumindest bis zur Gelb-Roten von Nuremovic, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wirklich das bessere Team war, sich mehr Chancen rausgespielt hat, bessere. Giftiger war einfach auch und immer gedrückt hat und wirklich das, also Hertha hat wirklich eine Verwandlung durchgezogen in den letzten Spielen, die sehr viel Mut macht. Deswegen sind wir beim Thema Mut und Hoffnung. Und vielleicht gehen wir mal rein. Unglücklich war ja das Gegentor.
Auf jeden Fall. Also es gab ja 2 Elfmeter gegen die Hertha, beides ja. Handspiele.
Ja.
Diese ganze Handspielthematik wollen wir auch nochmal, das müssen wir irgendwann nochmal aufrollen. Was steht da in der Regel genau drin? Wie wird es umgesetzt? Es ist ja einfach wahnsinnig viel. Der Ball wird aus der zweiten Reihe oder aus dem Halbfeld da in den Strafraum geschlagen und irgendwas ist da im Weg. Irgendwo geht er an der Hand ran. Dann geht's drum, ist die Körperfläche vergrößert? Ist es nicht? Ist es eine natürliche Bewegung? Ist es keine? War der Ball zuerst am Körper und dann an der Hand? Oder erst an der Hand, dann am Körper? Also es ist sehr unübersichtlich.
Wo fängt die Hand an? Wo hört sie auf?
Ja. Und ist einfach immer ein Streitpunkt. Und dann wird da gefühlt eine Viertelstunde auf den Bildschirm geguckt, vom Schiedsrichter, wenn der Videoschiedsrichter sich einschaltet. Und dann wird irgendwas entschieden. Ich meine, letzte Woche hat Hertha profitiert davon, weil der Elfmeter zurückgenommen wurde gegen Frankfurt. Diesmal haben wir nicht profitiert, weil er gegeben wurde. Zweimal sogar, 2 Handelfmeter. Und weil ich glaube, beim ersten Mal war der Videoschiedsrichter nicht dabei. Das war, glaube ich, auch relativ klar, dass Mittelstädt da.
Der hat er sofort auf den Punkt gezeigt,
ja.
Glaube ich auch, ja.
Ja, das, den kann man auf jeden Fall geben, den muss man wahrscheinlich sogar geben und den hat er auch direkt gegeben. Mittelstädt da doch die Hand ziemlich weit oben, berührt den Ball damit, das ist einfach ein Handspiel. Das zweite, wesentlich deutlicher, klar auf jeden Fall, da kann man streiten, ob man das geben muss. Und ja, letztlich ist es unglücklich, weil beim zweiten Handspiel auch noch die gelb-rote Karte für Orimovic dazukommt. Hertha also in Unterzahl, 2 Elfmeter, einen hält Christensen, einen hält er fast, also auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, die Nummer 1 der Berliner. Und es ist einfach, es fühlt sich einfach schlecht an, am Ende da nicht mehr einen Punkt mitzunehmen, weil Hertha eine couragierte Leistung gezeigt hat und dann, ja, am Ende sich nicht belohnt, auch ganz gute Torchancen dann nicht reinmacht. Das ist auch, ich meine, im Frankfurt-Spiel, da hätten auch beide Teams, es hätte auch 4-4 ausgehen können am Ende. Ja. Das spannt das 1-1 da. Und jetzt wieder viele gute Chancen, wenig draus gemacht. Und dann hinten zweimal unglücklich zumindest mit der Hand am Ball. Und dann bist du einer weniger und kriegst 2 Elfmeter, hältst einen davon, was ja schon eine ganz gute Quote ist. Und verlierst halt trotzdem.
Voll. Und das Ding ist halt einfach auch, dass dieses gerade so diese gelb-rote für Uremovic war dann auch nochmal so ein Netbreaker, wie man ja heutzutage sagt. Neckbreaker.
Oh Gott.
Neckbreaker, ja, sagt man auch. Genau, also wirklich so eine Schlüsselszene, weil dadurch hätte einfach natürlich auch die Power gefehlt hat wieder dann, ne? Dann hat Gladbach mehr Kontrolle reingebracht, hatte mehr Ballbesitz, hat das Spiel dadurch beruhigt und diesen Hertha, ich sag mal, Drang gebrochen. Und ich fand der zweite Handelfmeter, also, ich weiß nicht. Ich find's immer. Da sind wir ja beim Thema 5. Geburtstag vom VAR, können wir ja nachher noch vielleicht ganz kurz drüber reden, aber ich meine, das hat ja mit dem VAR vielleicht auch gar nicht so viel zu tun, das hat auch mit der Handregel zu tun, mit der Handspielregel. Das Ding ist einfach, ich finde, da war es ja so, da kam die Flanke rein, dann hat der Gladbacher, glaube ich, einen Kopfball gespielt und Uremovic hatte die Hand sozusagen so da oben dran, dass der Ball dann direkt an die Hand gedrückt ist im Zweikampf. Also war in der Luft und dann ist der Ball an die Hand gegangen. Wo ich mir so denke, ja, aber also A, wäre der Ball nie im Leben aufs Tor gegangen, er wäre, also ne, er hat jetzt kein klares Tor, findet auch keinen klaren Torschuss und so, gut, das kann man sagen, war trotzdem im Strafraum, ja, ich weiß, okay, aber ich denke mir da so, was, du musst ja dann so krass irgendwie jedes Mal, wenn du hochsteigst, dir überlegen, was mache ich mit meiner Hand? Hacke ich mir die ab vorher, binde ich mir die hinten an, ich weiß es nicht. Das finde ich halt schwierig und es nervt mich. Und wir haben vorhin noch kurz die Zusammenfassung gesehen von Dortmund gegen Werder. Da war es, glaube ich, Hummels, der mir im Strafraum so lag und dann sich mit der Hand so abgestützt auf dem Rasen. Da ging der Ball auch an die Hand, wo ich auch sagen muss, ja, dann muss das aber auch ein Elfmeter sein. Mhm. Sorry. Also, ne, weißt du so, und das finde ich halt so inkonsequent dann.
Ja.
Und insgesamt irgendwie so diese Regelauslegung mag jetzt überarbeitet worden sein und dann war das vielleicht auch ein Elfmeter, der zweite. Aber für mich erschließt sich da irgendwie kein Sinn, so.
Ich finde auch, wir haben ja letztes Mal beim Frankfurt-Spiel der Hertha und diesem Elfmeter, der dann nicht gegeben oder zurückgenommen wurde, für Frankfurt darüber gesprochen, ob es darum gehen sollte, Kontakte zu bestrafen oder Foulspiele. Also es geht halt auch darum, führt der Kontakt wirklich dazu, dass der Spieler fällt oder spürt der Spieler, da ist ein Kontakt, ich fall mal lieber, könnte was geben. Und so ist beim Handspiel halt auch, man sollte nicht den Ballkontakt mit der Hand bestrafen, sondern eben, ich meine, es wird ja auch versucht zu machen durch die Vergrößerung der Körperfläche und alles Mögliche. Es ist ja, wenn der angelegte Arm und der Ball geht an die Hand, wird es ja nicht bestraft. Aber ich finde, es ist immer noch zu schwammig und immer noch zu uneindeutig und es werden immer noch so nicklige kleine Situationen, die du kaum verhindern kannst, führen immer noch zu Elfmetern unter Umständen. Und das, ja, ist halt schwierig, zumal dann mit dieser gelben Karte, die das ja zwangsläufig das Handspiel auch nach sich zieht, dann eben so eine Doppelbestrafung auch ist, die dann so ein Spiel auch entscheiden kann. Und super ärgerlich ist halt die erste gelbe Karte für Oremovic, weil er den ersten Elfmeter, der reingegangen ist, ja, verzögert hat und dafür, ja, die gelbe Karte kriegt. Das ist natürlich, ja, eine super unnötige erste gelbe Karte. Ja, ja. Und dann kriegst du die zweite, die halt passieren kann. Und dann bist du halt weg. Also das ist halt auch ärgerlich, dass dann, weiß nicht, was, die Ball wegschlagen oder Zeitspiel oder ich meine, in der 34. Minute da irgendwie noch nicht aus dem Strafraum gehen, damit Plea da noch ein bisschen angespannter ist und vielleicht verschießt. Ich meine, das ist auch alles Quatsch irgendwie.
Ja, passierte natürlich, aber klar, im Zusammenhang ist das natürlich dann blöd. Und er ist so ein bisschen auch der Pechvogel der ersten Spiele, finde ich. Also ich glaube, der ist kein schlechter, aber er ist manchmal noch ein bisschen, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er jetzt neu ist im Team und so sich da reinfinden muss, auch in Berlin und alles und so. Aber hat das ein paar unglückliche Szenen gehabt, ja auch schon gegen Braunschweig und so, sah ein bisschen unglücklich aus. Und jetzt ist das die Chance, dann natürlich auch von der jungen Garde danach zu rücken, wenn er jetzt zumindest ja ein Spiel ausfällt. Wir haben jetzt da auch nicht mehr so viele Backups, ne? Ich meine, da kommen wir zum Kader vielleicht mal. Ja. Boyata ist so gut wie weg. Dann ist Alderete gerade verkauft worden, an Getafe war es, glaube ich. Und dementsprechend sind da auch gar nicht mehr so viele Innenverteidiger, die jetzt nachrücken können. Es wird entweder ein Gechter sein, ein Eitschberger oder ein Martin Dardai. Ich weiß nicht, wer hier welchen Fuß hat gerade, also ob Linksfuß oder Rechtsfuß. Mhm. Aber das spielt ja auch dann immer noch eine Rolle. Und einer von den dreien wird reinkommen. Und wenn die sich gut bewähren, kann ich mir schon auch vorstellen, dass sich Sandro Schwarz da nochmal überlegt, ob er nicht vielleicht ihn dann erstmal vielleicht raus. Keine Ahnung. Also ist immer so schwer zu sagen, weil er ja eigentlich vom Standing her eigentlich schon die erste Wahl ist, so.
Ja.
Aber ja, mal gucken, wie sich jetzt die Alternative dann schlägt. Gegen Dortmund geht's ja, das ist jetzt auch nicht ohne.
Ja.
Und wo wir hier beim Kader sind, es ist ja, also der Auftrag von Bobic ist ja, hat er ja auch ganz klar artikuliert, den Kader massiv auszudünnen, ne? Weil der sehr aufgebläht war und so, und da sind ja wirklich auch Spieler dabei, nach wie vor, wo man sich fragt, warum sind die da, weil die überhaupt keine Zukunft haben. Ne? Also zum Beispiel auch ein Piontek, der wahrscheinlich auch gerne verkauft werden soll, wo aber noch nicht kein Interessent wahrscheinlich da ist. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich im Mittelfeld das ziemlich gut straff, so dass man da auch Backups hat und so, das finde ich ganz okay. Abwehr, wie gesagt, Innenverteidigung ist eine kleine Schwäche, da sollte man vielleicht nochmal nachbessern oder die Talente spielen lassen, was auch eine gute Möglichkeit ist.
Ja.
Hinten ist jetzt ja so im Tor, dass Jahrsteinsvertrag aufgelöst wird, weil es ja irgendwie irgendwelche Differenzen gibt, das wird einfach aufgelöst, der Vertrag. Das heißt, da gibt es dann auch keinen professionellen, also keinen erfahrenen,
ja,
Backup für Christensen. Da sollte man vielleicht auch nochmal nachbessern und ja, dann sollten wir vielleicht noch ein, zwei Leute abgeben, weil vorne, das ist ja auch eine Botschaft aus dem Spiel jetzt gegen Gladbach, haben wir mit Konga, Ejuke und Nukubakio echt einen super Angriff mittlerweile.
Ja.
Jovetic noch als Backup oder vielleicht auch potenziell wieder Stamm. Und dann hättest du rein theoretisch immer noch Marolida, den du reinwerfen kannst. Ein Gangkamp, der auch wieder, Marco Richter, der jetzt auch wieder mit trainiert hat nach seiner Hodenkrebserkrankung. Und Devi Selke, der immer mal wieder auch so ein bisschen giftig von außen reinkommen kann. Also ich finde, so vorne sind wir echt ganz gut aufgestellt.
Ja, ich finde auch. Also gerade Ejuke, Konga und Luke Bakio sind ein super Start-Trio da vorne, weil die einfach Spielfreude mitbringen, auch Lust. Und die beiden Neuen da auch Luke Bakio wieder so reinziehen, weil das ist ein Spieler, der einfach von der Freude lebt, von der Spielfreude und vom Spaß auch, und man merkt einfach, dass läuft besser, wenn da ein bisschen irgendwie Übersteiger und auch mal so ein 1 gegen 1 gemacht wird in der Offensive. Und wenn dann Jovetic und Selke später kommen in der zweiten Hälfte, die dann so ein bisschen mehr, weiß nicht, auch mit hohen Bällen anspielbar sind, auch so ein bisschen den Ball festmachen können und über andere Qualitäten kommen, ist einfach so ein, kann man noch was verändern offensiv, anders rangehen, und das ist schon, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. In eigentlich allen Spielen außer dem Stadtderby, das so ein bisschen zahnlos war. Und dementsprechend, dass die Hertha-Hoffnung steckt ja auch in der Offensive und in der Art und Weise, wie Hertha jetzt aufgetreten ist da im Borussia-Park. Und das macht Lust auf mehr. Jetzt gegen Dortmund mal gucken, aber auch so gegen andere Gegner perspektivisch kann man sich da einige Chancen ausrechnen, dass es in der Saison vielleicht nicht allzu viel Abstiegskampf geben wird.
Vielleicht war auch dieser Derby Spieltag gar nicht zur schlechten Phase, sag ich jetzt mal, um zur rechten Zeit einen Warnschuss zu geben, weil da war der Auftritt ja wirklich sehr blutleer.
Ja.
Und vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass er schon am Anfang gekommen ist und die dann rechtzeitig so einen Warnschuss hatten und dachte, oh scheiße, wir müssen was tun. Wo wir beim Thema Spielplan sind, weil Gladbach hat jetzt einen Auftakt gehabt, ich glaube, was war das? Schalke, Hertha und am Spieltag 1 war es auch relativ harmlos. Auf jeden Fall ein
Hoffenheim.
Ja, also jetzt auch kein Team, was jetzt so weit oben ranged. Also, ne, das ist so, und wir hatten halt einfach mal Union, Frankfurt, Gladbach auswärts. Ja. So, also, ne, und Union auch auswärts. Also, das ist halt schon, finde ich, krass, auch ein neuer Trainer, in Gladbach ja auch mit Farke, neuer Trainer. Und ich finde, da siehst du schon, was so ein Auftaktprogramm auch für eine Macht hat, ne? Also ja. für eine Dynamik entwickeln kann, dann bei so einem Verein, wo halt viel im Umbruch einfach auch ist.
Komplett. Auch der Pokalstart für Gladbach deutlich einfacher als Braunschweig für die Hertha.
Ja, genau, das kommt noch dazu.
Und da hast du einfach 4 Spiele mit dem Pokal zusammen, wo es einfach ein schlechter Start ist für die Hertha dann und auch ein schwerer Start. Und du spielst gut und es bleibt trotzdem ein Punkt und ein Pokal aus am Ende. Und dann hast du halt so einen Ballast, den du nicht hast, wenn du da mit 7 Punkten startest. Und ungeschlagen 2 Siege und im Pokal weiter. So.
Ja, voll. Also das ist echt, ja.
Jetzt Gladbach mit den Bayern. Dann muss man auch
ja,
gucken.
Ja, gut. Da hatte ich schon Kontakt zum Kollegen Kevin Schulte, der meinte, da gehen die jetzt ganz entspannt ran. Ist ja so. Die haben jetzt ja mit ihren 7 Punkten so, da kann jetzt, Gladbach hat gegen Bayern sah immer gut aus in letzter Zeit.
Das ist richtig.
Angst. Die erinnern nur an 5:0 im Pokal.
Ja.
Also.
Das stimmt, letzte Saison. Das war stark. Dafür dann nach Hannover, aber gut.
Ja.
Reden wir da nicht drüber.
Ja, stimmt. Hannover, war da nicht was? Ja. Da spielt auch ein gewisser Maxi Bayer.
Maxi Bayer hat getroffen am Freitag zum 1:0.
DSV Kirchmöser. Das ist sein Jugendverein gewesen. Ja. Da haben wir eine kleine Story aufgedeckt auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Maxi Bayer. Spannend, spannend.
Genau. Okay, gegen Magdeburg getroffen.
Ein
emotionaler Moment für ihn wahrscheinlich.
Das sind ja so viele Geschichten drin. Ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Stimmt, gegen Magdeburg habe ich gar nicht auf der Seite gehabt, dass das natürlich auch noch so eine zweite Ebene hat.
Ja.
Spektakulär. Ja, um dann vielleicht abschließend zu diesem Hertha-Gladbach-Spiel, können wir vielleicht noch einen Ton von der PK einblenden, der so ein bisschen ein versöhnliches Ende darstellt, weil um so die Hertha-Klammer zu schließen, und dann können wir vielleicht noch ganz kurz über das Bobic-Interview reden.
Ja.
Aber vielleicht schließen wir sozusagen das Spiel kurz noch ab. War das ein Mutmacher? Sie haben sich noch nicht belohnt. Und ich glaube, dass das jetzt aber gegen Dortmund tatsächlich auch nochmal schwierig, weil auch wenn Dortmund nicht so gut drauf ist, wie wir gesehen haben, hast du immer natürlich auch da einen Gegner auf dem Platz, der vom Kader her einfach besser ist.
Ja.
Also das wird nicht einfach, aber ich habe da ein gutes Gefühl und wir hören nochmal rein, was Farke und Sandro Schwarz auf der PK sich noch für ein kleines Scharmützel mit auf den Weg gegeben haben.
Okay, das waren die Fragen an Sandro Schwarz.
Schönen Abend.
Ja, schönen guten Heimweg.
Alles Gute.
Danke.
Genießt das Wochenende.
Ja,
werden wir.
Okay, Christian Hornung für die Bild-Zeitung.
Ja, wir wissen noch nicht, ob ihr es verstanden habt. Wir versuchen es in der Nachbarbe noch ein bisschen lauter zu ziehen, aber sinngemäß sagte Farke dann: Genieß das Wochenende.
Ja.
Und Sandro Schwarz dann: Du Drecksack.
Ja. Das ist natürlich, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, im Ausblick auf den dieswöchigen Spieltag, dass das Freitagabendspiel, es ist Flutlicht, es ist Atmosphäre, aber du hast auch so, wenn du verlierst, hast du halt ein scheiß Wochenende vor dir, wie jetzt Sandro Schwarz zum Beispiel. Das ist schwer, das zu genießen.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich finde auch als Fan, man hat nicht so richtig mit dem Spieltag zu tun, weil du hast schon gespielt, ja, das Ergebnis ist schon da, wenn ja, Samstag 15:30 so die richtige Bundesliga-Stimmung kommt.
Ja.
Und ja, aber ich finde es schön, wie die beiden miteinander da auch zeigen, dass sie Humor haben und sich auch anscheinend ganz gut verstehen. Und das sind ja auch irgendwie zwei gute. Also Daniel Farke auch ein echt guter Mann da in Gladbach. Macht einen guten Eindruck, ähnlich auch wie Ole Werner in Bremen. Und das ja könnte auch eine Erfolgsgeschichte sein.
Ist das so eine neue Trainerriege auch irgendwie, ne? So eine, ich sag mal, relativ bodenständige, nahbare, nicht diese Laptop-Trainer,
genau, ja,
so wie Tedesco.
Ja, ja. Und Nagelsmann auch.
Ja. Was ist eigentlich mit Marco Rose? Der ist ja jetzt ja komplett raus auch, ne? Das finde ich auch ganz schön krass. Ich meine, der wird irgendwie wieder unterkommen, aber so als junger, ich glaube, der hat sich auch zu schnell verbrannt. Der wurde zu schnell hoch. Weiß man immer nicht von außen, auch schwer zu beurteilen.
Ja.
Aber einer der Verlierer in letzter Zeit auf jeden Fall. Das ist ja auch so einer, so dieser, so ein ehrgeiziger Trainer gewesen. Genauso ja, wie ein Julian Nagelsmann natürlich auch oder ein Tuchel, der ja auch Temperament bewiesen hat in letzter Zeit, als er mit einem gewissen Conte aneinander gerasselt ist. Hast du das mitgekriegt?
Nicht so richtig.
Das ist eine krasse, muss ich nochmal angucken. Conte und ist der Trainer von Tottenham, glaube ich, ne? Und Tuchel von Chelsea bekanntermaßen. Und nach dem Spiel, ich glaube 2-2 ist ausgegangen, war ein relativ turbulentes, brisantes Ding. Und dann geben sie sich ja mal Handshake und so. Mhm. Und machen das dann auch. Vorher gab es auch schon so ein paar Scharmützel während des Spiels. Und sie geben sich so die Hand. Und Tuchel geht dann so weiter, lässt die Hand aber nicht los und reißt dann so ein bisschen so ihn so weiter und sagt ihm so sinngemäß, guck mir in die Augen, wenn ich dir die Hand gebe, ne? Und Conte rastet richtig aus. Der ist ja auch so ein richtiger Temperamentsbolzen, so. Ja. Und die beiden, ja, fetzen sich dann so richtig krass und dann gibt es so ein richtiges Tumult-Ding noch und ich glaube, kriegen beide sogar noch irgendwie rote Karte oder so, keine Ahnung. Und so riesen so eine Spielertraube um sie rum und so. Also da war richtig was geboten.
Krass.
Ja. Ganz so, war es, also viel freundlicher war es zwischen den beiden hier. Und ja, das ist natürlich auch ein schöner Beleg. Ich finde, Sandro Schwarz, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von ihm halte, muss ich sagen. Ich warte, glaube ich, immer nur die ersten 15 Spiele so ab, so.
Ja.
Aber wirkt sympathisch, sagen wir mal so.
Ich finde auch, und die Mannschaft scheint auch was mit anfangen zu können mit dem, wie er trainiert, wie er aufstellt, wie er einstellt.
Ja.
Und ich meine, jeder Trainer braucht ja so ein bisschen Anlaufzeit und jetzt so langsam merkt man, da ist gerade in der Offensive eine Idee dahinter und das verstehen die Spieler auch und es sind auch vielleicht die richtigen Spieler da, um das umzusetzen und auch Spaß dabei zu haben und ich bin auch sehr gespannt, wie es so weitergeht und wie er sich so macht. Ich finde, er guckt immer sehr grimmig und so wenig zugänglich, wenn man ihn so sieht an der Seitenlinie, aber ich meine, der arbeitet dann auch und da muss man jetzt ja auch nicht für die Kamera posieren, sondern das ist halt auch, der soll gucken, wie er guckt und seinen Job machen. Deswegen,
er soll gucken, wie er guckt. Der Sandro Schwarz. Könnte man auch wieder so einen Song draus machen eigentlich.
Ja, schon wieder ein Hit.
So ein Deutsch-Pop.
Ja.
Pop-Song. Ja, also ein Faktor ist ja mit Sicherheit auch Freddy Bobic im Hintergrund, der den Kader jetzt ja sehr umgebaut hat und immer noch dabei ist, den ich wirklich immer noch auch nicht so ganz als Herr Thaner so sehe und ihn damit identifiziere. Aber was er ja schon irgendwie schafft, ist den Kader jetzt zu entschlacken. Allerdings hat er vor gut 2 Wochen ein Interview gegeben in der Sportbild, das aufhorchen ließ. Und da wollen wir euch nochmal ein paar Passagen kurz vorlesen oder das nochmal kurz irgendwie so zitieren und dann diskutieren, weil es war so ein ganz breit angelegtes Interview. Es ging auch so ein bisschen darum, dass er fürs DFL-Präsidium kandidiert. Das ist übrigens auch durch, da muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich gar nicht mehr verfolgt, ob er jetzt auch wirklich es geschafft hat. Vielleicht kannst du das kurz mal nachrecherchieren und dann gucke ich mal hier nochmal ins Interview rein. Und ich glaube, deswegen war das Interview einfach sehr breit angelegt und ich glaube, er hatte deswegen auch so ein bisschen so die Motivation, auch mal sich zu positionieren in vielen Punkten. Und das erste war tatsächlich, wo es geknistert hat hier zwischen den Zeilen. Also es gab mehrere Szenen eigentlich. Sagen wir mal, picken wir uns mal die 3 raus, die am brisantesten waren. Also, Thema TV-Abos beziehungsweise Fußball im Free-TV. Da sagt er zum Beispiel zum einen, dass er kritisiert auch sozusagen diese Struktur, dass es so viele Sender mittlerweile gibt, wo man nicht genau weiß, wo das Spiel heute ist, läuft, bei DAZN, bei RTL, bei Sky, man weiß es irgendwie nicht so genau.
Ja.
Und sagt dann aber über den Öffentlich-Rechtlichen, also pass auf, bla bla bla, auch DFL-Chefin Donate Hopfen hat sich für mehr Spiele im Free-TV ausgesprochen. Eine gute Idee, ist dann die Frage an ihn, und sagt, Zitat Bobic, ja, wir brauchen das erlebbar, auch für die, die sich ein Abo oder Ticket nicht leisten oder mit den digitalen Veränderungen aus Altersgründen nicht mitgehen können. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, wenn von Free-TV die Rede ist, das ist teilweise Zwangs-Pay-TV. So, dann wieder hakt die Sportbild ein. Sie meinen die GEZ-Gebühren von ARD und ZDF, die jeder Haushalt zahlen muss? Wofür sollten die verwendet werden? Es wäre beispielsweise ein Ansatz, Bundesligaspiele der Frauen bei ARD und ZDF zu zeigen, um Frauenfußball lebbar und einer breiten Masse zugänglich zu machen und so nach vorne zu bringen. Denn dann steigen irgendwann die Quoten, es können mehr Werbepartner gewonnen und damit könnte mehr Geld in den Frauenfußball investiert werden. Bla bla bla. So, aber es ging eher um diese Aussage Zwangs-PTV, die schon mal sehr schwierig ist, weil das in so eine Ecke geht, vor allen Dingen von der Rhetorik her, die ganz andere Leute auch gerne mal benutzen.
Ja.
Und ja.
Ist ja auch so, dass in vielen europäischen Ländern, ich meine in Frankreich, Großbritannien, in der Schweiz gab es eine Abstimmung, die gescheitert ist, aber es in vielen Ländern strauchelt das Öffentlich-Rechtliche. Ja. Und da wird überall überlegt, das abzuschaffen und was das für die Rundfunklandschaft bedeuten würde, wenn es das nicht mehr gäbe. Ja, wirklich dramatisch, und das nur anzudeuten ist schon schwierig, und ja, dann so mit dem Frauenfußball zu kommen, was ja ein wichtiges Thema ist und was ja alles stimmt, also ist ja auch so ein Whataboutism, heißt das, glaube ich, wenn man einfach wahre andere Aussagen dann so daneben stellt, die nichts mit der Sache zu tun haben, weil ich meine, mehr Frauenfußball zeigen kann man auch, wenn man auch mehr Herrenfußball zeigt, also ich meine, man kann einfach mehr Fußball zeigen, und das, ja, schwierige Aussage.
Ja, vor allem, du kannst ja sagen, dass es geht ja gar nicht darum, dass der öffentlich-rechtliche Bereich nicht absolut reformbedürftig sind, wie man jetzt ja auch schon wieder an der Causa Schlesinger und RBB sieht, ne?
Ja.
Und in Großbritannien ist es ja auch so, dass die Rundfunkgebühren jetzt Stück für Stück abgeschafft werden, und dann wird da ein System greifen, wo der BBC sich wahrscheinlich selbst finanzieren muss. Mhm. Und in Frankreich wird das jetzt über Steuern gehen und so. Also es wird halt schon überall reformiert, weil es auch, glaube ich, wichtig ist, dass man da generell mal drauf schaut, wie wir das Ganze aufbauen und so. Aber diese Rhetorik ist halt einfach, geht gar nicht, finde ich. So, es ist halt nicht differenziert.
Ja.
So, es ist halt so, ja, so ist es. So, ne? Und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch das ganze Interview, dass er so von sich so ausgeht, dass das so allgemeingültige Tatsachen sind, fast schon, wo ich so denke, nee, Fredi, also ist es einfach nicht, oder sind es einfach nicht. Und dann gab es diese eine Nachfrage, ich muss kurz mal suchen, wo ich das finde, mit dem Thema Katar. Und da, wenn ich es jetzt nicht finde, habe ich es auch noch so halb im Kopf auf jeden Fall. Ich finde es dann vielleicht nur wichtig, dass man es nochmal ganz zitiert. Aber auf jeden Fall wurde dann gefragt, ob die Spieler sich auch beim Thema Katar eigentlich dann politisch äußern sollten vor Ort. Und dann sagt er, nö, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Die sollen sich auf Fußball konzentrieren. Die sollen sich nicht äußern zu politischen Themen. Wo ich auch schon wieder denke, ja, wow, okay. Das ist ja natürlich auch wieder eine super komische Haltung. Also das ist so, ich verstehe es auch nicht. Weißt du, es ist so, warum?
Ist ja diese ganze Politik im Sport-Debatte ist ja super schwierig, weil eigentlich dürfen die Spieler das ja nicht. Es kann ja geahndet werden, wenn zum Beispiel, als jetzt die Spieler mit dieser Black Lives Matter-Bewegung solidarisiert sich haben und niedergekniet sind vor einem Spiel. Das war ja geduldet, aber hätte geahndet werden können, zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das mal größer debattiert werden sollte, ob man da nicht was verändert, weil jeder Spieler quasi ein Risiko auf sich nimmt, wenn er sich politisch äußert und seine Bühne quasi nutzt nach einem Tor oder vor einem Spiel. Und dieses Risiko sollte man, glaube ich, auch wegnehmen von den Spielern, weil das gehört dazu, das sind Personen der Öffentlichkeit, das sind Vorbilder auch. Wir haben super viel über Joshua Kimmich geredet, als er sich nicht impfen lassen wollte, dass man das nicht nachvollziehen kann, dass es so ein Leader ist, der dann auf dem Platz den Ton angibt und in so einem gesellschaftlichen Thema dann plötzlich da ausschert und seine Vorbildfunktion auch ein bisschen verfehlt. Und wenn man ihn dafür ankreidet, dann muss man auch zulassen, dass Fußballspieler und Sportler sich politisch äußern, und das dann so zu untersagen fast schon oder zu sagen, nee, die sollen mal ihren Sport machen und den Rest überlassen sie anderen Leuten, finde ich fragwürdig auf jeden Fall. Und
ja, das war die letzte Frage tatsächlich. Und du sagst auch nochmal, ne, sollten sich auf Fußball fokussieren, sich nicht äußern. Wir Deutsche, Zitat, werden Katar nicht verändern. Wir können die Probleme benennen, aber das muss auf politischer Ebene stattfinden, nicht auf sportlicher. Zitat Ende. Ja, Gut, Freddy, also finde ich ein bisschen schwierig, die Aussage. Vor allen Dingen, ich frage mich bei diesem ganzen Interview, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber eine andere Geschichte war noch, wo er auch so sagt, wo man sich auch an den Kopf fasst, wo war das denn? Da ging es ums Thema, was war nochmal seine dritte Aussage? Ach.
Ich finde vor allem nochmal zwischendrin, natürlich ist es schwer bis unmöglich, von außen so ein Land zu verändern. Ich meine, die USA haben das jahrzehntelang versucht, von außen Länder zu verändern, meistens militärisch. Und das ist halt einfach komplizierter, als zu sagen, so geht's richtig, mach das so. Aber das gleichzusetzen mit, dann äußern wir uns einfach gar nicht dazu, finde ich auch schwierig. Also ich meine, man muss einfach Missstände ansprechen. Und nur so kann gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Der muss halt angestoßen werden. Und das kann man von außen anstoßen mit Argumenten.
Naja, vor allen Dingen, du legitimierst ja solche Regime, indem du solche Wettbewerber stattfinden lässt.
Ja.
Das ist ja in Russland genau das Gleiche schon gewesen, damals bei der WM oder in Sochi bei den Olympischen Spielen und so. Das sind ja alles, das sind ja auch Inszenierungen, die da stattfinden. Da präsentiert sich ja, das wird ja in der ganzen Welt ausgestrahlt und dann wird so ein positives Ereignis da so gezeichnet, das über die sämtliche Zustände in dem Land hinwegtäuscht, zumindest für 4 Wochen. Natürlich wird da auch wieder kritisch berichtet werden, aber da finde ich auch mal eine Debatte darüber, muss das im Fernsehen übertragen werden? Ja, ich weiß, das ist schmerzhaft, wenn wir das nicht sehen können und das ist irgendwie blöd, aber ich finde, da hätte man rechtzeitig einfach mal sagen sollen, wir übertragen das nicht. Mhm. Beziehungsweise wir als Nationalmannschaft reisen da auch nicht hin. Das gab ja ganz oft schon diese Boykott-Diskussion, aber ich finde, wenn man das mal konsequent macht und zusammen vielleicht mit anderen europäischen Mannschaften beschließt, nee, wir machen das nicht, dann gucken die ja dumm aus der Wäsche.
Ja.
So, weil das sind halt die Zugpferde auch meistens, die europäischen Mannschaften, plus natürlich auch so Leute wie Brasilien und so weiter. Und klar, aber trotzdem, sondern ich glaube, wenn ein paar europäische Mannschaften oder vielleicht auch zusammen mit Brasilien sagen, nee, machen wir nicht, hätte das eine gewisse Power. Und da, finde ich, zeigt der Fußball dann doch wieder, dass es am Ende halt häufig, wie immer, nur ums Geld geht. Und das ist irgendwie so frustrierend. Und die dritte Sache, die ich jetzt noch gefunden habe, ist, die ich besprechen wollte oder kurz anmerken wollte bei dem Interview, da geht es um Russland. Da wird er gefragt, was er davon hält, dass Köln beantragt hat, dass belarussische Mannschaften ausgeschlossen werden sollen aus den Wettbewerben, weil die ja auch Russland unterstützen im Krieg. Und dann sagt er, hält da auch nichts von, soll man sich raushalten, so, weil alles ist alles nur Symbolpolitik, bringt gar nichts und als Sportler kann ich sagen, dass das irgendwie blöd ist, wenn man nicht spielen kann, bla bla bla. So, auch da wieder so eine Sache, da geht es ja auch einfach darum, dass man ja, genau, ein Zeichen setzt, das aber eben wichtig ist, weil wenn alles so weitergeht, wie gehabt, dann ändert sich halt nichts.
Ja.
So. Und du musst halt leider Gottes, ich weiß, dass es eine blöde Bestrafung ist für Sportlerinnen und Sportler, die nichts dafür können, dass da ihr Regime einen Krieg führt und einen Angriff ausgeübt hat auf ein anderes Land, aber leider Gottes sitzen sie da dementsprechend dann doch mit im Boot, weil du irgendwie ein Zeichen setzen musst, so.
Und es ist natürlich, betrifft es nicht alle Sportler aus einem Land, dass die auch die Meinung ihrer Regierung übernehmen oder haben. Aber trotzdem stelle ich es mir unerträglich vor. Und es gab auch Interviews mit ukrainischen SportlerInnen, die dann befragt wurden, ob sie es richtig finden, dass keine russischen Sportler dabei sind. Und auch gesagt haben, man will halt nicht gegen jemanden antreten, wovon man weiß, dass die Person das befürwortet, das gut findet oder auch nur sich nicht dagegen geäußert hat. Also es ist einfach.
Naja, und wo du auch weißt, wenn das Spiel übertragen wird, dann kriegt Russland auch wieder eine Plattform. Eine Plattform der Normalität.
Ja.
Und das ist halt genau das Problem. Du darfst halt nicht, das ist ja auch gerade sowieso eine Entwicklung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass eine gewisse Müdigkeit einsetzt. Weil natürlich geht das jetzt schon sehr lange. Und das ist ja auch die Taktik von Russland. Auch die Taktik vor allen Dingen in Deutschland durch gewisse Maßnahmen und gewisse Schritte, die eingeleitet werden, siehe Nord Stream und so. Mhm. Hier die Solidarität, die Unterstützung mit der Ukraine zu torpedieren. So. Und sobald du wieder auf so einen Normalitätskurs einschwenkst und dadurch das legitimierst, ja, hast du halt den in die Karten gespielt. Und das ist blöd für Mannschaften aus den Ligen und so, aber ich habe übrigens geguckt, Cordoba spielt noch in Russland, by the way, ne?
Wirklich?
Ja.
Krass noch da.
Ja, richtig krass. Richtig krass noch da. Also, naja, keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ist auch bezeichnend, finde ich dann. Egal. So, Aber weißt du, dann ja, finde ich, und dann die Aussage von Bobic auch wieder echt so. Und das ist das, was ich generell bei diesem Interview einfach super merkwürdig finde. Es gibt eine Presseabteilung bei Hertha BSC. Mhm. Geht die da nicht rüber bei solche Aussagen? Oder sagt er dann so, komm, ich mach das hier schon, ich brauche nicht relegiert werden.
Das ist Chefsache.
Ja, ich glaube, so wird es laufen.
Das kann gut sein, ja.
Weil ich glaube nicht, dass die Presseabteilung sagt, geil, das lassen wir jetzt mal so hier raus, das Interview.
Ja.
Und wir wissen alle, wie es läuft. So ein Interview wird immer nochmal gegengecheckt. Das ist halt der normale Ablauf. Ne? Ja. Du schickst es dann ein und die gehen dann nochmal rüber und sagen, hey, das hätten wir vielleicht noch ein bisschen anders. Können wir dann irgendwie das so und so machen? Und dann sagst du, ja, okay, nö, er hat das aber schon so gesagt. Ja, gut, dann gucken wir, dass wir irgendwie das anders oder so. Ne? Oder die machen halt, legen Veto ein. Da kannst du nichts gegen machen. So meistens. So, kannst du es dokumentieren, dass dann Veto eingelegt wurde.
Ja.
Ja, und das ist anscheinend nicht passiert, weil Bobic gesagt hat, nö, das möchte ich so raushauen.
Es ist halt auch so eine Versteckhaltung, dass man sagt, er sagt ja nicht, ich finde den Russlands Kampfhandlung richtig, sondern ich sage, wir sollten uns da raushalten. Und er sagt auch nicht, ich finde, in Katar läuft alles super, sondern wir sollten uns da raushalten und einfach unser Ding machen und auf politischer Ebene wird das schon gelöst werden. Und es ist halt, also er macht keine Aussage, die so direkt verwerflich wäre, aber sich dauernd raushalten ist halt dann in sich auch verwerflich, weil man so gesellschaftlichen Wandel boykottiert und verlangsamt zumindest. Und das ist halt, ja, da kann man sich hinter verstecken, weil man sagt, ja, das ist einfach schwer von außen, das ist einfach ein anderes Land, die machen das da anders als wir mit den Menschenrechten und so ist es halt nicht. Also Menschenrechte sind kein Kulturgut, worüber das man verhandeln kann, sondern das muss einfach weltweit gelten für alle Menschen. Und da sollte man dann auch seine Bühne nutzen und seine Aufmerksamkeit, um, ja, da lautstark für zu werben. Und das wird hier unterlassen und ja, das ist schade.
Das ist schade, ja. Wie gesagt, Interview liegt ein bisschen zurück, aber ist schon bemerkenswert gewesen. Sie sind noch nicht zum Verhängnis geworden, so, weil ich glaube, dafür ist es halt auch zu sehr in so einer Nische, in so einer Bubble. Aber naja, Friede Bobic. Werden sehen. Ist er jetzt eigentlich ins Präsidium gewählt worden oder hast du es rausgefunden?
Ich habe das nicht
rausgefunden. Weiß man nicht, ne? Ja, habe ich eine Meldung gehört, dass das, ich weiß nicht, ob die Wahl da schon war, aber das können wir ja nochmal, du kannst ja nochmal weiter hier im Text machen und ich gucke das nochmal nach.
Ja, wir haben noch Bayer 04 Leverkusen.
Eieiei.
Ach, sieh mal.
Bayer-Bammel. Der Bayer-Bammel.
Denn
Riesen, also was für ein Saisonstart.
Wirklich, also es fing mit Elversberg an, im Pokal rausgeflogen.
Ja, raus, zack.
Und ja, auch in der Bundesliga hat es nicht sollen sein bisher mit einem Sieg. Und das kann man sich natürlich nicht gefallen lassen. 1-6 Tore, 0 Punkte, Platz 17. Jetzt hinter sich gelassen nur den VfL Bochum. Und das liegt halt auch am heutigen Spieltag, weil die einfach 7 Buden reinbekommen haben heute. Also die beiden Schlusslichter, Bochum und Bayer. Beide mit B, beide da in NRW und gut davor die Hertha, da müssen wir uns jetzt auch nicht mit unserem einen Punkt, auch nicht so glanzvoll, aber ich meine, bei Leverkusen einfach andere Ambitionen als die Hertha und ja, bisher einfach sehr enttäuschend. Ich meine, der erste Spieltag Borussia Dortmund kann man verlieren, dann Augsburg und jetzt Hoffenheim und die verlieren 0-3 gegen Hoffenheim, die Leverkusener.
Ja, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, wann Bayern mal so schlecht gestartet ist, ehrlich gesagt. Die haben ja meistens auch ganz okay Saisonstarts. Im Pokal sind sie immer irgendwie schlecht, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal irgendwie richtig gut waren im Pokal. Aber irgendwann waren sie im Finale oder so.
93 haben die gewonnen, glaube ich.
Und irgendwann war
gegen die Hertha-Bubis.
Haben sie denn mal gewonnen?
Nee. Doch, Leverkusen hat, glaube ich, gegen Hertha...
War das dieses Ding, ja?
Ich glaube.
Ich dachte, Vizekusen hatten ja noch nie einen Titel geholt. Aber jetzt in der Liga läuft es richtig, richtig schlecht. Das ist, und im Pokal ja auch, also das ist ein schlechter Saisonstart von Bayer Leverkusen. Und man fragt sich, warum, weil eigentlich ist die Mannschaft kaum verändert. Also, es spielt weiterhin Schick vorne, es spielt weiterhin Diaby, ein Andrich, Tabsoba und Tah in der Mitte. Und so wirklich krasser Umbruch war da jetzt nicht. Sie haben noch einen Demir bei, sie haben Paulinho, Amiri. Also, sie haben wirklich auch gute Leute. Und man fragt sich ein bisschen, gut, liegt vielleicht daran, dass da nicht so viel passiert ist, dass irgendwie so ein bisschen so Gift als von außen fehlt. Wer ja auf jeden Fall fehlt, das haben wir ja schon mal gesagt, das ist Rudi.
Ja, das stimmt.
Und das ist für mich vielleicht auch der Ausschlag, wer weiß, vielleicht ist das wirklich der Faktor. Wenn da so ein bisschen so ein Druck über von draußen fehlt.
Der Völlerblick. von der Tribüne.
Ja, der auch mal in der Kabine ein bisschen auf den Putz haut, glaube ich. Wenn der noch da gewesen wäre nach dem Pokal aus, hätte der, glaube ich, mal richtig den Feuer am Arsch gemacht. Und Leverkusen hat ja sonst nicht so viel Druck, weil das Budget ist nach oben hin offen, dank Bayer.
Ja.
So, also, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen merkwürdig bei diesen Werksmannschaften wie in Wolfsburg und so, dass da ja kaum irgendwie so finanzieller Druck besteht. Insofern brauchst du da vielleicht schon jemanden, der ein bisschen Druck macht. Und den gibt's nicht mehr.
Ja, ich habe nachgeguckt, 93 Pokalsieger und ich meine 2002 doch Champions League-Finalist gegen Real Madrid, glaube ich, damals.
Das ist aber auch schon alles lange her.
Das ist alles lange her. Da haben noch andere Herren da gekickt.
Ja, und ich reihe auch noch eine Sache nach. Bobic wird tatsächlich gewählt in den Aufsichtsrat des DFLs. Da gibt es auch wieder verschiedene Gremien und er wurde dort reingewählt. Hat sich vielleicht das Interview gelohnt in der Sportbild.
Ja.
Wer weiß, ob das...
Geschadet hat es nicht.
Geschadet hat es wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Also... kurz zurück zu Leverkusen, ist es wirklich ein schlechter Saisonstart und die Gründe sind so ein bisschen nicht klar. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht einfach so ein Motivationsding auch, ne? Sind jetzt gestartet gegen Dortmund,
Augsburg und Hoffenheim.
Ist jetzt auch nicht so das schwierigste Auftaktprogramm, gerade Augsburg und Hoffenheim, ne?
Ja.
Augsburg auch zu Hause verlieren sie auch, ne?
Ja.
Jetzt kommt Mainz, Freiburg.
Und dann geht's nach Berlin,
tja,
ins Olympiastadion.
Tja, tja.
Zu unserer Hertha.
Und da sind wir dann richtig gut in Form, nämlich schon.
Ja.
Da brennt's.
Der 6. Spieltag Mitte September, da können wir sich warm anziehen schon mal. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen da sein werden, aber...
Ja gut, das könnte noch so ein lauer Herbstabend sein. Ist ein 18:30 Spiel. Könnte also durchaus passieren, dass sie da das Jäckchen sowieso mal zu Hause lassen können, weil denen auch nicht eingeheizt wird. Nee, aber es wird spannend sein, wie die sich jetzt noch berappeln, weil das ist jetzt ja auch nicht einfach so weggewischt. Und... ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wen die da transfermäßig oder so holen müssten. Es läuft halt einfach vorne auch nicht, ne?
Ja.
Ich glaube, noch kein einziges Tor gemacht, oder?
Ja, eins haben sie gemacht.
Eins haben sie gemacht.
Gegen Augsburg.
Ja, das ist schon irgendwie komisch.
Ja, zumal, wie du sagst, die Mannschaft ist nahezu unverändert auf zentralen Positionen und
es
sind halt immer auch namhafte, schnelle, aktive, gute Fußballer vorne.
Ja.
Da muss der Fehler im Kopf sitzen. Und das ist am
schwersten, daran zu kopfen. Der Fehler sitzt im Kopf. So ist es wahrscheinlich, ja. Und ich denke mal, die könnten nochmal, da wird die Schatulle nochmal aufgemacht.
Nicht unmöglich. Bis Ende August hat man ja noch die Gelegenheit.
Bisschen Zeit ist noch,
ein bisschen zu scouten, ein bisschen zu traden. Mal zu gucken, was da noch so geht. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal, was noch so geht. Machen eine kleine Pause vielleicht.
Machen wir.
Ja, vielleicht.
Ja, was haben wir dann, was erwartet uns hier nach der Pause noch so?
Nach der Pause werden wir noch unsere guten Freunde aus Köpenick uns angucken, Union Berlin und Leipzig. Die haben eine interessante Historie miteinander und haben jetzt auch gestern Abend zusammengespielt, miteinander gespielt, gegeneinander gespielt. Wir werden auf Freiburg schauen, wir werden auf den VfL Wolfsburg schauen und einen dort kürzlich erst hingewechselt, also nicht so kürzlich, aber vor einem halben Jahr hingewechselten Herrn Kruse. Und dann noch den VAR, der wird 5 Jahre.
Ach, herrlich.
Ein schönes Thema. Und dann ja noch so ein bisschen Sportbild. Hat es
bunte Themen noch,
können bunte wir sagen. Themen,
kleinen genau. Bunten Themenblock gibt es noch.
Gemischtes.
Ja, wir sind auch schon mal in einer Stunde angekommen. Mensch, wir haben heute auch, ja, die Einladung war sehr lang. Das wird in der Podcast-Schule morgen, glaube ich, kritisch erwähnt werden.
Ja.
Also, dann machen wir ein kleines Päuschen.
Unsere Hausaufgabe hier einreichen.
Atmen mal durch. Und ich habe noch eine Überraschung.
Ah,
die kann ich aus dem Kühlschrank holen.
Das ist ja...
Hey, schnell in die Pause. Bis gleich.
Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball.
Er meint,
da soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn sie
mit Berlin ist. Das ist in der Hand, das ist im anderen Kanal, das ist beim ZDF. Ja, soll
da hingehen.
Ja, wir machen die Unterhaltung
schön.
Hier auch am Sonntag und nicht nur am Samstag. Das war Rudi Völler. In seinem legendären Weißbier-Interview. Und das war noch Zeiten, da waren noch Emotionen drin, Leon.
Ich sag's dir. Vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, wie Waldemar Hartmann ihm noch versucht zu erklären, dass Wetten, dass auf dem ZDF läuft. Ihm ist es natürlich scheißegal, das ist überhaupt, die Situation überhaupt nicht relevant.
Ja.
Aber so, nee, das ist auf dem anderen. Das ist hier auf dem ZDF, ist das doch Rudi, das geht doch gar nicht. Rein faktisch sind doch zwei getrennte Sendeanstalten. Das können wir nicht machen.
Ja.
Bei mir auch scheißegal. Ja. Und passend zu diesem Interview, das habe ich gar nicht geplant tatsächlich.
Stimmt.
Habe ich hier was mitgebracht? Ich war ja heute in Brandenburg wieder unterwegs, in der Nähe von Potsdam in Kaput. Mhm. Und wunderschönes Fleckchen tatsächlich. Also so super schön am Wasserdreck gelegen mit so ein paar Gaststätten da, auch mit so einer Terrasse. Das alte Fährhaus oder so heißt es da. Und da kann man richtig gut essen auch. Bisschen teuer. Aber das finde ich so krass, finde ich, wenn du so auf dem Land einfach essen gehst auch oder so. Oder so in so Städten wie Brandenburg an der Havel oder Werder an der Havel. Es ist unfassbar teuer im Vergleich zu Berlin.
Ja.
Da kosten die Hauptgerichte alle über 20 Euro.
Krass, ja.
Naja, egal, anderes Thema. Aber auf jeden Fall bin ich auf dem Weg dann bei einem Brauhaus vorbeigekommen, das man hier auch in Berlin kennt. Da gibt es nämlich zum Beispiel das altbekannte Potsdamer Stange. Das ist diese Braumanufaktur. Ja. Forsthaus Templin heißt es, glaube ich, insgesamt. Die nennen sich, glaube ich, nur Braumanufaktur. Auf jeden Fall konnte man da auch Flaschen mitnehmen und ich dachte mir, ja komm, was soll's. Ich komme ja selten mit leeren Händen hier zu dir. Ja, und musste stimmt. diese alte Regel und diese alte Tradition natürlich fortführen heute und habe ein Fläschchen mitgebracht und zwar von der Sorte Weiße. Und da sagte Emmy nämlich auch so, ja, der ist aber kein Weißenbier, ne? Ist aber kein Weißbier, kein bayerisches. Ich so, nee, ist mir schon klar. So wie Berliner Weiße wahrscheinlich. Ja, genau. Also ein bisschen leichter, ein bisschen spritziger. Ja, ich dachte, das können wir jetzt so auf Sonntagabend nochmal trinken. Hier beim Podcast. Und passt dann ja auch gut zu Waldemar Hartmann.
Komplett.
Ja. Staubkorn, ja.
Genau. Mit dem legendären Interview damals.
Legendary. Ich mach's mal auf und dann haben wir ja gleich noch einen Sendehinweis, den wir kurz platzieren möchten. Ich möchte den gerne platzieren, weil es ein Thema ist, was sehr spannend ist, finde ich. Ich mache mal hier kurz auf erstmal.
Ja. Das ist ein... Ach,
eigentlich gehört dieses Geräusch ja nur zu einer Marke.
Ja.
Hier. Aber viele haben es kopiert.
Heimatverbundenheit. Geht einem immer das Herz auf, wenn man ein Bier nicht mit einem Kronkorken, sondern mit so einem Bügelverschluss, sagt man, glaube ich.
Ja, sagt man, glaube ich.
Gemeinhin. Der Volksmund. Das klingt auch
schön.
Wunderschön.
Lass uns anstoßen auf eine 104. Folge, die viel Schönes schon hatte.
Ja.
Und da kommt hoffentlich noch viel Schönes.
Macht euch gefasst.
Macht euch was gefasst. Ja, und an der Stelle ein kurzer Sendehinweis, den ich euch ans Herz legen möchte, weil das ein schöner Beitrag geworden ist und vor allen Dingen auch ein spannendes Thema ist. Ich habe für Deutschlandfunk Kultur was recherchiert zu Nader El-Jindawi. Das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Das ist ein härter Neuzugang zu dieser Saison gewesen, für die zweite Mannschaft eigentlich, für die U23. Aber es ist auch ein spannender Transfer insgesamt, weil Nader El-Jindawi vor allen Dingen berühmt geworden ist aufgrund seiner Social-Media-Aktivität. Denn er hat eine sehr umtriebige Accounts da mittlerweile bei Instagram und YouTube schon seit längerem aufgebaut. Bei YouTube, glaube ich, 1,3 Millionen Follower, bei Insta, glaube ich, 1,7. Also echt viele, übrigens deutlich mehr als Hertha. Hertha hat bei Instagram nur 250.000 und er hat fünfmal so viele oder sechsmal. Ist schon echt krass. Die Jindawis, wie sie sich bei YouTube nennen, denn er macht da so eine Art Vlog, sagt man, glaube ich. Also immer jede Woche, immer am Sonntag kommt ein neues Video raus mit so dem, was in der Woche passiert ist. Sehr viel auch so, ich sag mal, also man muss es mögen, es ist aber durchaus auch witzig und authentisch gemacht und man kann verstehen, warum Leute das sich gerne angucken. Also es hat einen Einblick in sein Leben zusammen mit seiner Frau und den mittlerweile jetzt, nee, ein Kind, das andere ist seine Schwester, die mal auftaucht. Genau, und die werden, also sind sehr krass intime Einblicke und teilt quasi alles so mit. Vom ersten Pups des Kindes bis zum neuen Auto, das dann irgendwie gekauft wird. Oder wenn das in der Werkstatt ist, das alte und so. Also es wird sehr viel geteilt. Es geht auch sehr viel um Statussymbole, muss man sagen. Also man muss es irgendwie auch mögen. Aber er ist auf jeden Fall im Wedding, wo er herkommt, damit ein super krasses Idol für viele Jungs, die da spielen, auch geworden. Ich habe mich da bei ein paar auch umgehört. Der eine sagte mir, er ist wie unser Vater. Also die verehren den wirklich. Das ist richtig krass. Mhm. Aber es ist natürlich auch für Hertha deswegen spannend, ihn zu verpflichten für die zweite Mannschaft zwar nur, weil er eben diese Social-Media-Power hat. Und wir hören mal kurz rein in einen O-Ton. Ich habe mit Marc Schwitzke gesprochen. Der hat den Hertha-Blog Hertha Base mitgegründet. Die haben auch einen Podcast, by the way. Und der hat das nochmal so ein bisschen eingeordnet. Denn Jindawi wurde aus seiner Sicht auch geholt, um
Hertha in der Stadt bekannter zu machen, Hertha aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir reden hier über ein Millionenpublikum, was Nader El-Jindawi erreicht. Und inwieweit sich das langfristig auszahlt, das wird man wiederum abwarten müssen.
Ja, wird man abwarten müssen. Interessant ist eben, dass er schon sehr krass eingesetzt wird, marketingtechnisch auch, weil er auch in vielen Videos jetzt auftaucht schon, oder zumindest in zwei sehr präsenten mit Kevin Prince Boateng. Da fährt er in den Wedding. Das wurde über den Hertha-Kanal auch produziert und geteilt und präsentiert das neue Trikot. Und als er seine Rücknummer präsentiert hat, ist der Online-Shop zusammengebrochen von Hertha, weil sie so viel das Trikot kaufen wollten. Mhm. Beim Testspiel gegen TB waren so viele Fans von ihm da, die er mobilisiert hat, dass dieses Spiel gestürmt wurde am Ende, um sich ein Selfie mit ihm zu holen. Dann mussten sie das abbrechen. Und das hat so Dimensionen, die wirklich sehr absurd sind teilweise, weil er eben auch vor allem diese Berühmtheit ja nicht so wie ein Messi oder so durch seinen Fußball erstmal erreicht hat, durch das Talent und das, was er sich da sozusagen spielerisch aufgebaut hat. Und dann hat er bei Social Media halt dann irgendwie wie Messi sich die Follower und Followerin geholt. Nein,
ja.
Er hatte sich sozusagen nebenbei parallel aufgebaut und profitiert davon jetzt auch ein bisschen zumindest in seiner Karriere im Fußball. Man darf allerdings nicht vergessen, dass er auch ein sehr guter Fußballer ist, weil er hat jetzt erst am Wochenende getroffen gegen Viktoria Berlin, by the way, in der Regionalliga Nordost. Ja. Und hat dann Treffer gemacht für Herthas U23. Also, ne, der kann auch spielen, so ist es nicht. Der kann auch kicken, der war der beste Spieler der Regionalliga-Saison letztes Jahr.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Aber er wurde natürlich bei Hertha schon auch bewusst geholt, um da auch, das fand ich interessant, das hat Marc Schwitzki auch noch gesagt, um auch neue Schichten ins Stadion zu kriegen. Weil Hertha ja auch ganz oft so ein sehr altes, graues, viel weißes Publikum tatsächlich hat. Wenn man auch gerade die Mitgliederstruktur sich anguckt, da sind sehr viele alte Männer häufig zu sehen.
Mhm.
Und das ein bisschen aufzubrechen, auch mit Leuten, die ein Standing haben, das darüber hinausgeht in der Gesellschaft und in einfach so neue Leute anzieht, die dann vielleicht ins Stadion gehen. Das scheint sehr wahrscheinlich der Grund auch gewesen zu sein, auch für diesen Transfer. Ich meine, nicht umsonst wird das inszeniert, da kommt ein Freddy Bobic zur Vertragsunterzeichnung und so. Das sind alles so Sachen, die würdest du halt nie machen für einen U23-Spieler normalerweise.
Ja. Komplett. Und es ist sehr spannend, weil das ja auch eine Form von Reichweite ist in neue Richtung. Und ich erinnere mich an die Zugfahrt aus Braunschweig zurück. Da waren wir ja in einem Zug voller Hertha-Fans.
Ja.
Und da fiel dieser Name auch. Also
Wir
haben sehr viel geredet, anderthalb Stunden lang wurde da durchgehend geredet um uns rum. Und da hieß es dann auch.
War auch eine ultra anstrengende Fahrt. Also ich habe irgendwann Musik nur gehört, ich habe gar nichts mehr gehört, aber ja.
Es war sehr anstrengend und es wurde viel, weiß ich nicht, aber in der Liga sind wir noch ungeschlagen, war so ein Running Gag, der da durchs Abteil halte. Und unter anderem wurde auch überlegt, wen könnte man denn jetzt mal so einsetzen, wer könnte die Wende herbeiführen. Und dann wurde immer wieder gesagt, ja, Nader, da soll Nader mal bringen. Und das wurde eher so verlacht, im Sinne von, ja komm, hier ist doch der Social Media Star, der hier hingewechselt ist, den sollen wir mal einsetzen, dann gewinnen wir schon. Das ist natürlich auf der einen Seite spiegelt das wieder, dass er nicht unbedingt geholt wurde, um jetzt von Tag 1 an quasi das Spielsystem neu zu gestalten. Das untersteht natürlich ein bisschen, dass er wirklich Fußball spielen kann und jetzt nicht nur quasi Social Media Manager ist bei der Hertha. Aber es ist sehr spannend, weil es gibt so ein paar Fußballer, die so auch im Trash-TV auftreten. Das sind halt meistens Leute, die man als Fußballfan nicht kennt, weil die spielen jetzt nicht Bundesliga, auch nicht Zweite Liga, meistens auch nicht Dritte. Es ist auch einfach natürlich mit einem Profi-Fußballerleben auch nicht zu verbinden, da weiß ich, im TV zu sitzen und Alkohol zu trinken zum Beispiel. Aber es gibt so Vermischungen aus dieser sportlichen Welt und auch dieser Boulevardwelt, wenn man so will, auch der TV-Welt. Und das
sind aber häufig auch Ex-Fußballer, oder?
Es sind häufig, so also Mario Ailton Basler.
Oder so, genau.
Ailton, Mario Basler, jetzt im Sommer aus der Stars dabei zum Beispiel. Es ist aber auch
Wie hieß denn der, beim Dschungelcamp auch war, der da hier der ehemalige Torhüter da. Naja, also auch immer so Leute, die auf jeden Fall ihre Karriere schon längst hinter sich haben.
Ja, es sind aber auch aktuelle unterklassige Fußballer, sage ich mal, die jetzt so keine große Rolle spielen in den ersten Ligen, die dann teilweise da auch auftreten. So ein Jakub Merlan-Jarecki zum Beispiel.
Kenn ich nicht.
Eben. Und
wo tritt er denn auf? In welchen Formaten oder was?
Der taucht auf bei Temptation Island, war dabei. Der ist halt mit einer berühmten Influencerin mittlerweile verheiratet.
Ja.
Und ist so der Mann an ihrer Seite und deswegen taucht er da auf. Und
ist der Mann an ihrer Seite. Ja, interessant.
Und im Basketball dasselbe. Es gibt, einen Yasin Mohamed aus München, der auch Basketballer ist, aber jetzt auch halt nicht. Oder auch der Ex-Bachelor, den 2019er Bachelor, André Mangold, der auch Basketballprofi ist,
Ex-Basketballprofi. Der eigentlich berühmt geworden ist, weil er ein Gemüse ist, das viele Menschen zubereiten.
Ja, sehr gesund.
Dann ist er Bachelor geworden. Nee, aber okay, das finde ich, ist aber nochmal eine andere Schiene, weil Jindawi vereint so ein bisschen ja beides. Durchaus ja auch sportliche Erfolge, ne? Und dann aber diese, also berühmt geworden ist er natürlich eher durch diese Social Media Nummer, zumindest bei vielen.
Es ist ja auch ein Unterschied, ob man diese Influencer-Schiene fährt oder die Trash-TV-Schiene. Also
genau,
der ist ja weiter von den Fans dabei, bei Love Island rumzuhängen, sondern.
Und was man ihm zugutehalten muss tatsächlich, ist, dass er jetzt auch nicht so viele, also die haben jetzt so eine Bowl entwickelt, die man auch kaufen kann in Prenzlauer Berg zum Beispiel. Da ist jetzt nämlich, da wohnt er jetzt nämlich, vom Wedding in Prenzlauer Berg.
Aha.
Ja, ja. Ich habe noch mit Tobi Ahrens gesprochen von der Freunde und der hat das so ein bisschen, der hat ihn mal porträtiert und durfte dann mit ihm mitfahren. Und dann sind sie halt auch durch ein Wedding gefahren in Prenzlauer Berg und dann meinte, das hat so ein bisschen seinen Werdegang so gezeigt. Und dann gab es da am Ende eine Matcha-Latte. Fand ich auch sehr schön. Ja. Und da ist nämlich auch dieser Laden, der diese Jindawi-Bowl für 6,50 Euro serviert, wo auch Leute dann teilweise hinfahren aus Britz. Ich habe damit mit so Fans gesprochen, die sind aus Britz gekommen jetzt und essen da diesen Jindawi-Bowl. Ja, schmeckt ganz gut. Oder irgendwie aus Frankfurt da hinfahren. So, wo du denkst, also vielleicht waren sie in Berlin gerade zufällig, aber trotzdem so, ne? Also das ist krass, was die für eine Strahlkraft haben. Und sie schaffen wir trotzdem in diesen Videos nicht, das so werbelastig zu machen wie andere Influencerinnen und Influencer. Das ist ganz sympathisch noch. Ich meine, gut, da wird auch allen sagen, der Mercedes gezeigt, den er fährt, ne? Aber
ja.
So ist es jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ständig irgendwelche Bleaching, Whitening, Zähne-Produkte in die Kamera halten oder so.
Ja.
Es ist halt nur einfach manchmal ein bisschen, finde ich, grenzwertig intim, aber das entscheiden sie ja selber, was sie zeigen. So.
Ja.
Aber ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, wenn Leute das machen.
Das ist ein bisschen der Preis, den man zahlen muss, weil die Leute, man kriegt sie quasi nur zu den Produkten, indem man sie
komplett reinholt.
Komplett reinholt und auch so ein Freundesersatz fast wird. Also,
ja klar, du fieberst da mit, was passiert da und so, ach krass, das hat das Kind das erstmal Papa gesagt.
Genau, das müssen die News aus dem Freundeskreis sein, die man quasi da bekommt. Man hat das Gefühl, sehr nah dran zu sein. Man ist ja auch de facto, was die Infos angeht, sehr nah dran. Es wird ja über alles geredet bei sehr vielen Influencern und nicht kein Thema ausgespart. Und das erhöht quasi so die Werbewirksamkeit, weil man einfach denkt, das hat ein guter Freund mir empfohlen und das ist nicht jetzt der Marketing-Profi, der gesagt hat, oh, warum sollten meine Leute jetzt die Produkte kaufen?
Das wäre genau der Erfolgsfaktor, warum die auch teilweise Werbeverträge abschließen können mit Summen, die unvorstellbar sind.
Komplett. Und wenn so jemand natürlich auch Leute zu Hertha BSC zieht, in dem Sinne von, wenn der da spielt, dann ist das ja anscheinend ein guter Verein, ein tolles Umfeld auch. Das ist jetzt jemand, also der zieht wahrscheinlich eher Leute dann zur Marke Hertha BSC und auch dahin, die jetzt nicht unbedingt sportlich interessiert sind, sondern eher auch so Lifestyle-mäßig. Also was, das, was jetzt Modemarken können, kann ja auch eine Fußballmarke und ein Verein.
Ja.
Und ist die Frage, ob da auch eine Chance drin steckt, weil ich meine, wir sprechen ja viel über den Spirit auf dem Platz, so die Stimmung in der Mannschaft, viel, was vielleicht auch so neben dem rein sportlichen, rein Trainingsbereich stattfinden kann. Und ist die Frage, schätzt du so ein, dass da auch vielleicht was entstehen kann dadurch, so ein Spirit, auch so, ich meine, Big City Club ist jetzt irgendwie auch gescheitert, aber für was steht so ein Verein? Muss so ein Verein für was stehen oder
der ehemalige Marketingchef Keuter ist jetzt lustigerweise oder interessanterweise ja plötzlich gegangen worden, Fragezeichen, weiß man nicht, hat sich mit Kai Bernstein nicht so gut verstanden, weil der natürlich aus einer ganz anderen Erlebniswelt auch kommt und kam. Der hat ja zum Beispiel auch so ein Statut aufgesetzt, für was Hertha steht. Der war allerdings auch dafür verantwortlich, dass teilweise oder dass übergangsweise oder temporär, das ist das richtige Wort, Frank Zander nicht mehr gespielt wurde vor den Spielen, sondern Dickes B.
Ja.
Das war ja ein Riesenskandal.
Ja.
Und da wurde ja schon versucht, immer mit seiner Person sehr eng verbunden, so einen neuen Imagewechsel herzustellen. Und das siehst du ja an jeglichen äußerlichen Designsachen, die Hertha so rausbringt. Das ist ja total jetzt so auf, ja, ich sag mal, hip-urban fancy gemacht, mit so ein bisschen so einer rauen Optik auch und so. So versuchen sie natürlich zu positionieren. Es ist extrem schwierig, sich in Berlin als Verein zu positionieren. Es sei denn, du hast wie in Köpenick es irgendwie geschafft, da so einen komischen Hype, so gallisches Dorfmäßig aufzubauen. Dann klappt das vielleicht.
Ja.
So St. Pauli-mäßig. Aber sonst strugglen ja alle Vereine, das Stadion voll zu kriegen. Weil es einfach sau viele Vereine gibt, so. Und ja, ich glaube, das ist die Wunschvorstellung, dass das funktioniert. Ich glaube, je nachdem, das sagt ja auch Schwitzki in dem Ton, wie nachhaltig das jetzt sein wird, wie lange er auch da bleibt, ne, Jindawi. Und er meint halt auch, seiner Meinung nach, also Schwitzkis Meinung nach, wird immer das Leistungsprinzip zählen. Das heißt, es wird jetzt nicht einer nur geholt, weil er, ne, 3 Millionen Follower hat oder so. Aber ich würde es mal spannend finden im Laufe der Saison, das werden wir noch beobachten natürlich, ob Jindawi nicht auch mal zufällig hochgezogen wird in die erste Mannschaft. Da hat er natürlich sehr krasse Konkurrenz. Er ist offensiver Außenbahnspieler, das läuft gerade sehr gut vorne. Das ist natürlich schwierig, aber wenn man jemand ausfällt, wer weiß. Und wie dann das Stadion sich plötzlich vielleicht füllt. Weil wenn der dann das Olympiastadion bespielt, ist das ein großer Traum, Bundesliga-Profi oder werden.
Ja, ja.
Und das wird nochmal spannend zu sehen sein, ehrlich gesagt. Und ja, also unabhängig davon, ja, könnt ihr euch das mal gerne anhören, Deutschlandfunk-Mediathek, einfach deutschlandfunk.de und dann Gendaro jetzt Suchbegriff eingeben und Deutschlandfunk-Kultur anklicken, da lief das nämlich. Können einfach Deutschlandfunk-Kultur, glaube ich, gibt es auch die Seite. Und da dann einfach nochmal suchen. Ja, ist ein ganz analytisches, hintergründiges Stück, vor allen Dingen um diese Influencer-Geschichte. Und das wollte ich noch sagen, als letztes finde ich auch irgendwie, also diese Jungs im Wedding, die ich gefragt habe, haben ihn krass gefeiert, so, ne? Und ich glaube, die haben halt auch nicht viele andere Vorbilder, leider, traurigerweise, weil die auch teilweise aus schwierigen Verhältnissen, glaube ich, kommen, so, und weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch nur ein Vorteil wieder, aber ich glaube schon, dass gerade im Wedding so Symbol- und Identifikationspersonen sehr wichtig sind für, oder in so Kiezen einfach. Und in dem Zusammenhang ist es halt auch interessant, was er so vorlebt. Und natürlich lebt er diesen Lifestyle so vor, ne? Ist jetzt nach oben gekommen, hat jetzt Geld, sagt er auch ganz, ganz klar. Und der jetzt Mercedes fährt, der irgendwie die Markenklamotten trägt und so. Und das wollen die natürlich auch haben. Und ich finde, das ist dann teilweise auch so ein bisschen schwierig. Aber ich finde es auch, vielleicht ist es auch wieder so eine blöde Sichtweise darauf. Keine Ahnung. Aber in diesen Videos kommen halt auch immer so krasse Rollenbilder dann raus, so, ne? Also eher so als starker Mann, so, und ja. Also ja, aber vielleicht ist es auch wieder ein zu krass analytischer Blick darauf, ich weiß es nicht, nur ich denke mir, dass halt viele, die das sehen und das sich als Vorbild dann nehmen, das natürlich so adaptieren, ist halt auch scheiße eigentlich.
Aber es ist ohnehin so, dass diese Influencer-Welt eine sehr konservative ist, und das ist auf der einen Seite komisch, weil so die klassisch konservative Gesellschaft oder konservative Teil der deutschen Gesellschaft hat mit Influencern, das sind ja in der Regel ältere Leute, und klar, also die FDP-Konservativen haben ein anderes Verhältnis zu Influencer-Marketing als jetzt die CDU-CSU-Konservativen, aber es ist nicht so ein klassisch konservativer Bereich der Mediengesellschaft, und auf der anderen Seite sind die Influencer aber in der Regel sehr konservativ in ihren Lebensentwürfen. Meistens wird geheiratet, meistens auch relativ jung, es werden Kinder in die Welt gesetzt, also eine Familie gegründet, ein Haus gekauft, ist ja auch viel Geld dann da. Je mehr Geld und Besitz man hat, desto konservativer wird man ja in so einem Konservare-Bewahren-Sinne, weil man hat was man bewahren kann. Und ich finde das eh ganz spannend, dass es so relativ konservative Lebensentwürfe in einem eigentlich sehr unkonservativen, modernen, jungen, flippigen, hippen Teil der Medienlandschaft sind. Und
ja, es ist halt überall da, wo es dann irgendwie so eine Elite, sag ich mal, gibt, ne? Das sind ja auch dann die sich rausgebildet haben.
Ja.
Ja, passiert sowas, glaube ich. Interessanterweise ist es natürlich so, dass schon auch viele Frauen da stattfinden, ne, im Vergleich zu anderen so Führungsebenen, sag ich mal. Die aber natürlich manchmal auch so ein bisschen klassische Rollenbilder leider dann einnehmen, so, ne. Also, ich weiß nicht, bei Bibis Beauty Palace ist es vielleicht ein bisschen, naja, gut, da war sie halt auch so, schon eher so in diesem, mit Julian Bam. Oder wie hieß nochmal ihr Freund?
Julienko, also
Nee, Julian Bam
ist nicht Julian Bam, ist ein anderer, aber heißt so ähnlich, ja. Die haben sich gerade getrennt.
Ich weiß, ja, genau. Aber da war es ja eher so, dass sie so die Bekanntere war von beiden, oder? Ich meine, er war auch nicht unbekannt, aber
ja, die waren halt zusammen seit der Mittelstufe, glaube ich. Also, aber sie hat auf jeden Fall, war das Zugpferd des Markenimperiums, und er ist da so mit hochgeschwommen, ja, ja, an ihrer Seite, ja, auf jeden Fall, ja.
Ich meine, gut, natürlich hat sie auch irgendwie sehr klassische Produkte immer so, und dieses so sehr, also, ne, da war jetzt auch jetzt nicht unbedingt so, da geht es auch nicht so um Sustainability oder, weiß ich nicht, Gendergerechtigkeit oder so, aber ja, also es ist ein super spannendes Feld, wir schweifen ein bisschen ab, wir sind ja nochmal Fußball-Podcast, aber hört euch das mal an, die Gendarwis, das haben wir auch schon eine gute Werbung gemacht für die.
Ja.
Es ist auf jeden Fall faszinierend, sich das mal anzugucken und dann sich eine eigene Meinung zu bilden auch, glaube ich.
Komplett. Und das ist eine neue, spannende Facette auch von Hertha BSC, weil das auch nochmal einen anderen Approach zeigt, wie man als Verein und als Marke so an Fußball rangehen kann.
Wobei das ja auch teilweise, das vielleicht noch als letztes, Leverkusen hat ja zum Beispiel Salah Asmun geholt. Der ist im Iran ein Riesenstar. Der hat einen Riesen, auch Follower zahlt, glaube auch 1,3 Millionen und so. Also es ist ganz spannend, was da so, ich weiß nicht, ob die das auch taktisch einsetzen. Der hat ja auch jetzt gespielt am Wochenende zum Beispiel. Und das noch als letztes finde ich auch so krass. Da können wir auch mal uns vielleicht in der Folge drum kümmern. Kennst du Delay Sports? Das ist auch so ein ganz merkwürdiges Phänomen. Das ist so eine, das hat so ein Streamer gegründet, der relativ bekannt ist. Namen habe ich schon vergessen. Wollte ich nochmal mit ein bisschen mich näher mit beschäftigen. Ich glaube, der ist auch, da denken jetzt relativ viele, die ihn kennen, so, oh Leon, das musst du doch wissen. Ja, habe ich mich nicht auseinandergesetzt, sorry. Nee, aber der hat jetzt einen Verein gegründet, und ich glaube, die Grundidee ist auch, dass die Leute, die Community mitentscheiden darf, wer spielt. Und die sind jetzt wirklich so eine angemeldete Mannschaft haben, auch ehemalige gute Spieler von anderen Vereinen tatsächlich sich geholt. Unter anderem ein Sidney Friede, der mal bei Hertha auch gespielt hat in der Jugend und der auch ein relativ bekannter Social-Media-Star ist, auch irgendwie so ein Streamer oder so. Der hat dann bei Wien Wiesbaden übrigens mal zwischenzeitlich gespielt. Da wurden dann Kommentare auch so immer bei jedem Spiel, wo er gespielt hat, so, ja, voll geil, voll geil. Und als er nicht mehr gespielt hat, sind die richtig abgegangen und haben richtig krass gehatet. Das kann also auch ein Problem sein für einen Verein, ne?
Ja, kann auch der Backlash kommen, wenn
ja,
dann
ja,
volle Elle fehlt und dann ja, hast du den Gegeneffekt.
Ja, naja, was ich sagen wollte, also es gibt verschiedene Phänomene und diese Delay Sports, das ist auch absurd, die haben irgendwie, kannst du mal bei Instagram suchen, die haben auch irgendwie, also Delay wirklich so wie Verzögerung. So als Gag, weil du bei FIFA ja manchmal so ein Delay hast oder so. Und die haben irgendwie auch, weiß ich nicht.
Fast 400.000 Follower. Ja. Mhm.
Und haben jetzt irgendwie Pokal gewonnen, auch schon das erste Spiel oder so. Und da spielen, wie gesagt, ein paar ehemalige, ja, zumindest mittelgute Leute so. Und da sind immer richtig viele Fans halt, weil die diesen Elias Schieß mich tot, der auch jetzt mittlerweile ein Modelabel hat, ein Vitamin Water natürlich, klar, was man so hat, wenn man so berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist als Streamer.
Ja.
Genau, und die feiern den halt mega ab und da sind irgendwie auch mal so 5000 Leute im Stadion oder so gefühlt.
Krass.
Ja, sehr absurd. Naja, egal. Entwicklung, die das Leben hier so mit sich bringt in der Moderne.
Ja.
Wie findest du das Bier?
Ich finde, es hat so eine sehr spritzige Säure.
Ist aber, ich finde es krass sauer.
Ja. Ich habe es gerade versucht, das positiv zu formulieren.
Ich bin überrascht, dass es so sauer ist.
Es ist ja sauer, ich mag's. Also ich mag aber auch saure Dinge. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten nicht so gut schmeckt.
Mhm. Ja.
Aber ich finde es gut.
Ja, ich finde es überraschend. Also ich musste mich jetzt daran gewöhnen tatsächlich. Naja, dafür ist es relativ leicht, hat nicht so viel Umdrehung. Ich glaube, nur 3% oder so. Ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Ja, lass uns weiter im Text gehen. Nach diesem kurzen Sendehinweis. Wir haben ja noch einiges auf dem Zettel. Vielleicht müssen wir ein paar Sachen verschieben angesichts der fortgeschrittenen Zeit.
Ja.
Aber wir haben ja unter anderem noch vielleicht die Köpenicker, wollen wir die kurz abhaken?
Ja, das war ja auch gestern Abend.
Ja.
Das Flutlichtspiel.
Naja.
Und Union Berlin schlägt RB Leipzig.
Riesenstimmung wieder.
Ja. Markennamen gesagt. Mit 2:1 zu Hause. Leipzig mit einem katastrophal schlechten Saisonstart.
Ja, so wie Leverkusen.
Ja. Ein bisschen 2 Punkte besser, aber auch weit hinter den Erwartungen. Und ja, scheitern auch in Berlin, in Köpenick. Und das macht langsam Schule.
Sibatschö trifft wieder, Neuzugang. Ja. Aus Bern, so wie Konga ja bei Hertha auch aus Bern kam. Und Union jetzt dadurch Dritter hinter Gladbach. Und Leipzig. Ja, ich meine, Tabelle ist ja nicht aussagekräftig, aber hat auch nur 2 Punkte. So, also.
Ja, ohne Sieg bisher, spielen in Stuttgart und zu Hause gegen Köln unentschieden und verlieren in Köpenick. Und dann hast du auf einmal nach drei Spielen keine Punkte. Keinen Sieg.
Kein Sieg, ja.
Es wird wirklich langsam spät.
Es ist schon spät, wir haben schon nach 9, glaube ich. Ja. Fast 9 gleich. Ja, ja, voll. Und Union, ja. Klassischer Union-Fußball, glaube ich, wieder. Ich habe es nur gelesen im Ticker, aber irgendwie Konter, schnelle Dinger. Dann gewinnen sie halt diese Spiele. Das ist irgendwie so krass. Ich meine, die spielen auch Europapokal, ne? Das ist jetzt übrigens bald die Auslosung. Gab ja auch ein paar Spiele jetzt unter der Woche schon, ein paar Quali-Spiele noch.
Ja.
Und das wird auch nochmal interessant, dann wie sie sich da schlagen. Fast Champions League gespielt, oder hätten es fast Champions League gespielt, ne? Das war ja auch ganz eng am Ende der Saison.
Ja, komplett.
Weil Leipzig da noch vorbeigegangen ist dann nämlich. Aber ansonsten haben sie die letzten 4 Spiele gegen RB alle gewonnen.
In der Liga.
Im
Pokal ja rausgeflogen,
genau, Pokal raus,
aber dann gleich 3 Tage später in der Liga wieder gewonnen.
Genau.
Also in der Liga läuft's für Union gegen Leipzig.
Ja.
Da ist also, ich meine, Union hat ja diese Stadtmeisterschaftssache mit der Hertha laufen, aber ja irgendwie auch so diese bester Ostclub-Sache mit in der Bundesliga mit Leipzig. Und da enteilen die den Bullen, aber auch langsam, möchte ich sagen.
Ja. Ach, ich weiß auch nicht, RB, es ist alles auch traurig irgendwie. Naja, genauso traurig wie dieses 7-0 der Bayern, ey. Das ist eigentlich auch schon wieder so traurig, ey. Naja, gut. Egal, ja. Haken dran, Union gewinnt das Ding gegen Leipzig. Freiburg übrigens auch wieder in der Spur. Also die, da läuft es auch gut weiter.
Ja.
Wo es nicht so gut läuft und wo es für einen Spieler nicht so gut läuft, der eigentlich sich was anderes erhofft hatte, ist in Wolfsburg. Ja. Ein gewisser Max Kruse.
Max Kruse mit viel Tumult da aus Köpenick.
Ja, sind wir ja wieder, stimmt, in Köpenick auch.
Nach Wolfsburg gewechselt letztes Jahr.
Ja.
und hatte da noch was zu klären. Ne? Also er hat noch ein Kapitel muss noch zu Ende geschrieben werden.
Das war ja diese Geschichte, die dir erzählt wurde und so.
Ja, und jetzt also, ja, viel erzählt wird er gerade nicht. Und viel Erfolg auch nicht bei Wolfsburg. Spielen 0-0 gegen Schalke, gegen den Aufsteiger, auch ein bisschen mehr erwartet vermutlich. Kuriose Geschichte, Schalke hatte einen Elfmeter in der, müsste ich kurz nachgucken, aber ja genau, kurz vor dem Halbzeitpfiff kriegt Schalke einen Elfmeter zugesprochen, Simon Terodde tritt an und Kuhn Castells hält das Ding, aber zu früh die Linie verlassen, wird wiederholt, das ist natürlich super ärgerlich,
du hältst einen Elfmeter, auch, ja.
Und wird wiederholt. Terodde zum zweiten und Kuhn Castells hält das Ding. Hat also zwei Elfmeter gegen Schalke gehalten.
Ja, ja.
War jetzt also so anderthalb vielleicht.
Stell mal vor, da wird dann nochmal abgepfiffen. So, weißt du, das finde ich immer so geil, wenn die ja, manchmal werden ja auch Elfmeter einfach nicht nochmal wiederholt, wenn jemand zu früh reinläuft.
Ja, komplett, ja.
Und dann guckst du dann nach einer Zeit, wo ist wieder jemand zu früh reingelaufen eigentlich, aber das wird dann durchgelassen. Das ist auch immer so ein bisschen witzlos. Aber ja.
Und also ich meine, Wolfsburg am Ende kann da auch noch zufrieden sein. Ich meine, der wurde auch noch ein Tor von Gilavogui aberkannt. Also ich meine, Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende 0-0 ist zu wenig für die Wölfe, fürs Wölfezentrum in Niedersachsen.
Ja.
Und
auch für Kruses Ansprüche, der wieder nur eingewechselt wurde in der 60. oder 59. oder so.
Ja.
Das ist eigentlich nicht sein Anspruch.
Ist nicht der, ist erstmal nicht Startelf und auch nicht der Unterschiedsspieler, den er sein möchte, da in der Offensive. Und ja, muss man gucken, ob er da Fuß fasst.
Er hat ja eigentlich unter Kohfeldt ganz gut performt, das ist auch ein guter Freund von ihm gewesen, also die kannten sich. Und jetzt ist Niko Kovac da und das ist natürlich vielleicht jetzt nicht so ein guter Freund von ihm.
Ja.
Der ist auch schon genervt, wenn er auf ihn angesprochen wird, übrigens. Hab ich gesehen.
Schlechtes Zeichen.
Ja. Und die Transferperiode ist ja noch ein bisschen.
Kann sein, dass da noch was geht.
Gibt noch einige Absprungkandidaten, eventuell ja auch Kalajdzic, da ist noch alles offen. Werden wir sehen, vielleicht Kruse, der Wandervogel, geht's nochmal woanders hin? Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, aber das wäre schon krass. Ja gut, obwohl, warum nicht, ne? Aber es muss erstmal jemand bezahlen.
Ja.
Und das ist auch nicht mehr der Jüngste. Und auch nicht der Einfachste. Das ist halt immer das Problem bei solchen Leuten. Die sind eigentlich gute Talente, aber manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln.
Ich hatte gelesen, dass irgendwo Bremen ins Gespräch gebracht wurde, aber ich finde, Bremen hat mit Duxch und wir haben es ja vorhin, als wir
Füllkrug,
da haben wir uns darüber gesprochen und die haben einfach gute Leute vorne drin, auch sympathische Leute und ich weiß nicht, ob da so ein Max Kruse jetzt die Antwort ist. Auf, ich meine, der Saisonstart ist super, die haben es auch nicht so unbedingt Bedarf. Auch hier Olli Berg, wenn der da weiter in der 95. seine bunte Minute hat, dann brauchst du doch keinen Kruse daneben stellen. Ne? Also
hat wohl auch schon einen Wechsel der Trikotnummer beantragt. Jetzt auf die 95. Wäre geil, wenn er einfach damit auflaufen würde jetzt so. Ja. Ist du noch frei? Würde ich einfach machen aus Gag.
Muss du machen. Ja. Da musst du die Legende musst du jetzt auch füttern. Ja.
Geil, ey. Oliver Burke. Wow. Ja. Okay. Kruse, werden wir im Auge behalten. Aber der ist auf jeden Fall not amused.
Ja. Und apropos not amused, für wenig Amusement auf mindestens einer Seite sorgt der Videoschiedsrichter seit nunmehr 5 Jahren.
Happy Birthday.
Happy Birthday. Wir gratulieren.
Glückwunsch. Super.
Wenn wir Lust hätten, würden wir singen, aber
was ist das für eine, also wenn man 5 Jahre verheiratet ist, was ist das für eine, ist das die steinerne Hochzeit,
Porzellan gibt's, Papier,
Messing-Hochzeit, keine Ahnung. Nicht die Messi-Hochzeit, aber die Messing-Hochzeit vielleicht. Gibt's echt eine Bezeichnung für?
Es gibt für alles. Holz-Hochzeit.
Ja, Glückwunsch zu dieser hölzernen Ehe. Ja, manchmal war er auf dem Holzweg, auf jeden Fall, so kann man es, glaube ich, sagen.
Ein Dreivierteljahr ist die Bierhochzeit, steht hier.
Ach so, das feiern
wir auch gerade mit.
Das ist doch schwachsinnig. Da hat sich jemand wieder irgendwas ausgedacht. Naja. Ja, auf jeden Fall verfolgt uns dieser Videobeweis jetzt seit 5 Jahren in der Bundesliga. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Und ich weiß nicht, wer war das nochmal? Irgendjemand wurde gefragt, ich glaube, hier Schalke-Trainer. Ich glaube, Frank Kramer wurde gefragt, was er dem VAR zum Geburtstag wünscht. Und er hat gesagt, gute Besserung. Das fand ich auch sehr geil. Ja, fand ich lustig.
Ja. Sehr gute Antwort.
Ach ja.
Ja, also ich meine, es hat sich ja irgendwie viel getan seit den Anfängen und trotzdem hat man das Gefühl, da ist auch noch Luft nach oben. und auch noch Weg zu gehen und auch noch Verbesserungspotenzial, weil es immer noch sehr unklar ist, wann ist es eine klare Fehlentscheidung, wann greift er ein, wann nicht. Und dann, ich weiß nicht, also der Elfmeter zum Beispiel Hertha Frankfurt, der da Frankfurt aberkannt wurde nachträglich, war das eine klare Fehlentscheidung oder ja, war es nur, weiß ich nicht. Ich bin ja immer der Meinung, wenn ich in Köln sitzen würde und ich sehe das am Bildschirm und ich habe das Gefühl, der Feldschiedsrichter, wenn er an meiner Stelle wäre, würde er sagen, weiß ich nicht, dann würde ich immer aufs Ohr funken. Weil ich denke, wenn jemand quasi durch den Videobeweis in eine bessere Position gesetzt wird, dass er nach dem Abpfiff, wenn er sich nochmal anguckt, nicht denkt, eigentlich doch nicht. So, das soll man ja vermeiden, finde ich. Dass der Schiedsrichter nach dem Spiel was anderes denkt, als während des Spiels. Und dann muss es keine klare Fehlentscheidung sein, dann muss es einfach nur, das würde ich mir nochmal angucken. Und so ist aber nicht die Regel. Und deswegen ist es gerade sehr diffus, was entschieden wird und was nicht. Und alle sind unzufrieden. Und trotzdem gibt es einfach auch viele Situationen, gerade so abseits, wenn die Linie gezogen wird und es irgendwie so computerbasiert eine Wahrheit, wie auch immer man das definiert, da einem vorgesetzt wird. Damit kann ich leben. Wieder schwierig ist, wenn es abseits ist, es wird erstmal laufen gelassen, der Spieler pumpt sich aus, verbraucht Energie, verletzt sich womöglich noch, wenn er irgendwie mit dem Torwart kollidiert oder sowas. Es wird so eine 1-gegen-1-Situation, die nicht nötig wäre, heraufbeschworen. Am Ende dann abseits und kein Tor. Also es ist irgendwie noch hier und da Verbesserungspotenzial.
Ja, ich glaube vor allem diese lange Wartezeit ist immer noch ein Problem, die da teilweise entsteht. Immer diese 3-4 Minuten, die der Schiri sich das dann noch anguckt. So, oder bevor da teilweise eingegriffen wird. Und ich meine, klar, du hast gesagt, abseits ist einfach sicherer geworden, auch wenn es manchmal einfach hart nervt, wenn da so ein Millimeter eine Stolle rausragt, das ist dann abseits, finde ich auch ein bisschen komisch. Ja. Keine Ahnung, das ist, aber ja, irgendwo musst du halt dann wahrscheinlich die Grenze setzen, ist dann so. Okay, ja. Nervt trotzdem. Es gibt weniger Schwalben, glaube ich, auch, habe ich gelesen, weil natürlich sozusagen die Kontrolle jetzt da ist, ne? Man weiß, das wird nochmal gecheckt, das will man natürlich auch nicht riskieren.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du keine klare Linie nach wie vor und es sorgt irgendwie schon, finde ich, für eine Verzögerung, die manchmal einfach anstrengend ist und die den Spielfluss irgendwie hemmt und die dann auch so für Unverständnis sorgt. Gerade bei den Leuten im Stadion, die oft nicht mitbekommen, worum ging es jetzt eigentlich. Und ich meine, es wird alles durchtechnologisiert. Es ist leider so, draußen sitzen auch die Co-Trainer und Trainer mit Tablets und sehen eh alles dann. Ne?
Ja, ja.
Das heißt, der Druck ist dann ja auch nochmal da, dann wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde, dass die dann sagen würden, ey, guck mal, Schiri, das war abseits oder ne?
Ja.
So. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite gefühlt in ich weiß nicht, wie viele Skandale es oder Diskussionen es gibt in England und Italien, da wird es ja auch gemacht, da müssen wir uns vielleicht mal angucken. Ich habe das Gefühl, da gibt es nicht so viele Diskussionen darüber, aber das gucke ich jetzt auch nicht so häufig, dass ich sagen könnte, das ist gesichert. Ja. Keine Ahnung, aber wir werden ihn nicht mehr los, so viel ist klar.
Ich denke auch, das wird sich nicht mehr zurückschrauben lassen, allein schon, weil es einfach viele Situationen gibt, wo man, wenn man so drüber nachdenken würde, das wäre früher einfach ein Tor gewesen, obwohl es klar ist, das sollte kein Tor sein. Es gibt ja auch viele Situationen, die erfolgreich gelöst werden können und auch fairer gelöst werden können, als das davor der Fall war. Und allein deswegen wird es, glaube ich, bleiben und weil so technischer Fortschritt einfach selten zurückgenommen wird.
Ja.
Und dementsprechend können wir da nur gratulieren, 5 Jahre Videobeweis, weil wir sind auch ein bisschen angewiesen auf ihn, weil wir müssen uns gut stellen mit dem Videoschiedsrichter, denn der wird auf jeden Fall bleiben.
Er wird bleiben, ja. Der Handball führt jetzt auch, glaube ich, Videobeweis ein, habe ich gelesen.
Oh, das kommt jetzt auch was.
Gleich gehört. Glaube ich. Und es wird auf jeden Fall, da gibt es auch die Regel, dass jetzt so ein Buzzer kommt für die Auszeit. Dass du keine Karte mehr raufschmeißt, sondern ein Buzzer.
Ja, das gab es, glaube ich, in europäischen Wettbewerben schon teilweise.
Ja.
In der Bundesliga aber noch nicht. Und
finde ich mal spannend, solche Änderungen einfach.
Mhm.
Ja.
Und Handball ist ja auch ein anderer Sport, da wird ja die Uhr ständig angehalten. Also immer wenn
stimmt,
die Schiedsrichter pfeifen ab. Klar, ja. Das ist halt so ein Stoppsport mehr, so ein bisschen wie auch die US-Sportarten, wo das ja irgendwie herkommt. Und da ist es vielleicht nochmal leichter, weil da wird die Uhr eh daran angehalten, die läuft nicht so durch, da musst du gucken, ein Videobeweis hat lang gedauert, Nachspielzeit und so. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es da gut funktioniert. Und im Fußball ist man muss sich noch dran gewöhnen.
Aber, ja, dran gewöhnen nicht, aber ich finde, es nervt immer noch nach wie vor.
Ja, es sind halt viele Situationen, wo man denkt, come on, es dauert zu lange, wie du meinst, und am Ende ist man dann auch halt nicht so 100% zufrieden mit der Entscheidung. Und viele Situationen lassen sich auch nicht so ganz klären. Und wenn dann da 10 Minuten drauf geguckt wird, denkt man auch, wenn es so klar
ja,
kann
genau.
es nicht gewesen sein.
Wenn du es
nicht
so lange anguckst. So lange ja, genau. Ja. Ja, es ist ja manchmal auch die Frage, was wird denn da für eine Sequenz eingeblendet? Dann ja. ist es super schwierig, das zu sehen. Dann hast du den Druck noch von den Leuten um dich rum. Du stehst da einfach, da sind 80.000 um dich rum und pfeifen und du musst dann ruhig diese Szene angucken. Das finde ich auch mal so ein bisschen krass.
Ja.
Ja, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, bisschen crazy. Ja. Wollen wir diese Folge mit einer lustigen, kleinen, mit einem Schmankerl aus der deutschen Presselandschaft noch abschließen? Da muss ich einmal kurz aufstehen, weil ich habe die wirklich mitgenommen, nicht tatsächlich.
Ach, wir haben es physisch vorliegen. Print.
Musst du mal überbrücken jetzt hier.
Ja, Print is not dead, möchte ich sagen. Denn wir als digitaler Streaming-Podcast hier haben eine physische Zeitung vorliegen, die mein geschätzter Kollege Leon Ginzel jetzt holt. Und der Rucksack ist relativ weit weg vom Mikrofon, deswegen überbrücke ich diese Zeit jetzt mit der Beschreibung, was Sie gerade nicht sehen können zu Hause, oh, Gott, meine Damen und Herren.
Flügel zurück.
Ihr liebe Doppelspitze-Zuhörer, da hören wir, was ein E-Book nicht kann.
Das ist doch der Sound des frisch gedruckten Pressewerks, den wir alle so lieben, vor allen Dingen von dieser Qualitätszeitung. Namens Sportbild. Europas Nummer 1 steht da noch drauf.
Ja.
In was ist allerdings nicht ganz klar.
Ja. Wahrscheinlich ja. gibt es da so eine Redakteurs-EM in irgendeinem,
ja, weiß nicht, genau.
Schnipsen.
Ja, genau. Ja. Und die haben wir gewonnen, die holen wir jedes Jahr. Die Headline ist auch auf geil, die Geheimnisse der Spaß Bayern. Das hat mich natürlich motiviert, das zu kaufen. Nein, ich wollte natürlich das Interview lesen mit Freddy. Und es gibt in dieser Sportbild, und das fand ich wirklich toll, erstmal auch ein geiles Lewandowski-Inside-View, das habe ich vorhin schon erzählt, glaube ich, ne?
Der ist ja überfallen worden.
Scheiße, das ist ja das Thema. Da geht es auch darum, dass seine Frau ihm dann auch den Rücken freigehalten hat bei der Wohnungssuche und so. Es ist toll. Und dann um 6 Uhr ging der Tag los, dann war er aufgeregt, weil er musste ja vor den Fans da bei der Präsentation ein bisschen was mit dem Ball machen, wusste nicht genau, wie wird das und so. Naja, wichtig. Ja. Auf jeden Fall sprang mich dann plötzlich auf dieser Seite neben diesem Bericht von der Sportbild eine Rubrik an, wo ich erstmal überblättern wollte. Und dann habe ich gedacht, nee, pass mal auf, das ist eine absolute Goldgrube. Sportbild Markt heißt diese halbe Seite. So, und was mich da ereilt hat, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also es sind so Kleinanzeigenmäßig.
Ja.
Und es gibt zwei Rubriken. Die eine heißt Fanartikel, die andere heißt Kontakte. So. Fanartikel kann man sich vielleicht überlegen und denken, was das ist. Ja, dass Leute irgendwie zum Beispiel, warte mal, ich lese mal was vor. Hier. Borussia Mönchengladbach-Fan sucht echtes Puma-Trikot mit Erdgasaufdruck aus den 70ern. Größe egal, kein Retro-Trikot bitte. Ausrufezeichen, ein echtes Spielertrikot wäre natürlich noch besser. Faires Angebot bitte an und dann kommt sein Name, den lassen wir jetzt mal hier raus, obwohl, wenn er hier steht, kann ich wahrscheinlich auch zitieren, aber dann kommt der Name. Nee, aber was ich richtig geil finde, sind dann diese Kontaktanzeigen.
Ja,
so, da also möchtet einfach, ihr,
wenn ihr so ein Trikot
ja,
habt, meldet euch
gerne, ja, genau,
wir leiten
das natürlich weiter. So, aber hier sind jetzt so Sachen, wo du denkst, wow, das sind Abgründe. Das sind so Sachen, wow. Welten. Naja, okay, hier zum Beispiel. VfB Stuttgart-Fan, männlich, suche weibliche Gleichgesinnte zwischen 18 und 55 Jahre für Brieffreundschaften, um über Fußball und anderes zu schreiben. Würde mich über jede Menge Post freuen. Ich finde das so krass. Geht's weiter.
Ja.
Nächste Satz. Ich suche Brieffreundschaften zwischen 18 und 55 Jahren, um über Fußball und anderes zu schreiben, egal von welchem Verein ihr Fan seid.
18 und 55 ist aber auch ein breites Spektrum.
Hier sucht einer zwischen 18 und 35. Finde ich auch, ne? Schon ein bisschen.
Ja, ein bisschen eingegrenzt. Bei 18 und 55 kann sich ja irgendwie so ein, weiß nicht, Mutter, Tochter, Vater, Sohn gespannt melden.
Es ist unfassbar. Und dann auch völlig wild am Ende, denn übrigens auch, finde ich auch so geil. Ich, Chefredakteur bei dem französischsprachigen Valencia Sports, bla bla bla, suche deutschsprachige Fans des Valencia Club de Football. Also wahnsinnig bunter Mix hier an Annoncen, diese Brieffreundschaften, ne? Das finde ich so geil. Meinst du, da entsteht, ich glaube schon, dass da Leute wirklich dann sich so eine Brieffreundschaft aufbauen. Ich dachte, das wäre was aus den 80ern und 90ern. Das gibt's wirklich immer noch.
Das ist, ja.
Hattest du auch früher eine?
Ich hatte keine Brieffreunde. Ich weiß noch, ich habe es gab ja das Kindermagazin vom Geo, die Geolino.
Geolino.
Da waren immer
kennen Sie nicht.
Brieffreundschaftsinserate hinten drin von anderen Kindern.
Auch aus anderen Ländern, also auch so teilweise super weit weg und so.
International. Ja. Und ich habe die nie selbst abonniert. Die lag nur immer in Kinderzimmern bei Freunden rum. Ja. Und dann
ich hab die abonniert, by the way.
Wahrscheinlich war es dann bei dir in deinem Kinderzimmer. Das kann gut sein.
Vielleicht, ja.
Dass er saß und dachte, geil, so eine Brieffreundschaft, das wäre geil. Ich meine, das war natürlich auch lange vor Social Media.
Ja.
Aber es hat sich nie ergeben. Also ich hatte andere Magazine abonniert und da war das kein Bestandteil davon.
FAZ und so wahrscheinlich, ne?
Genau.
Nee, aber ja eben, das ist sowas, aus der Zeit gefallen ist.
Mhm.
Ich kenne Leute, die das wirklich auch gemacht haben, mal, die auch sagen, das ist ganz witzig sogar. Ich glaube das auch, das ist ganz lustig. Also früher halt.
Ja.
Aber es gibt offenbar immer noch Leute, die das so wollen.
Ja.
Das finde ich krass.
Das ist, glaube ich, auch in so einem Subkosmos, wo man gar nicht denkt, dass es das gibt.
Ja.
So, und da, aber... Da ziehen auch Leute ihre sozialen Kontakte raus.
Total, ich finde das total spannend. Also ich will das auch gar nicht verurteilen, ne? Weil es kann ja auch total cool sein, aber ich fand das so skurril. Und ich habe mir gedacht, ich meine, da stehen ja überall Adressen und Nummern auch dahinter, ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht rufen wir einfach mal den einen oder anderen an und fragen, ob die Bock haben, hier was uns im Podcast zu erzählen. Nee, ich finde das echt spannend. Auch diese ganzen Trikotsammlerinnen und Sammler, das sind ja alles Leute, die auch was dazu erzählen haben wahrscheinlich.
Hundertprozentig. Mich würde interessieren, wir können in einem halben Jahr anrufen, ob da was gekommen ist. Ob der Gladbach-Fan da sein 70er-Jahre-Trikot bekommen hat.
Genau. Und was da für Storys denn so passieren. Ich glaube, das ist echt spannend.
Schweiß von Günter Netzer.
Auch so richtig geil, hier, das will ich auch noch kurz vorlesen. Ich, 71, suche Informationen zu einem Fußball-WM-Buch der WM 1990 in Italien. Der Titel lautet Für den Weltmeister Deutschland, der WM Italia 90. Wer kennt Angaben über die Herausgeber, Auflagenanzahl und ähnliches, beziehungsweise Hinweise zu diesem Werk? Es ist so
ein bisschen Faktenzeichen
XY gelöst. Ich glaube, hier sind wirklich so richtig viele so kleine Kriminalfälle versteckt auch.
Ja. Also da können wir gerne mal wen kontaktieren und mal nachfragen.
Ich finde es immer so ein bisschen weird, wenn aber so männlich, auch hier, männlicher Borussia Mönchengladbach, Formel 1 und Tennisfan, sucht weibliche gleichgesinnte Fans jeden Alters. Edgar, 63.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen, naja, schmierig auch vielleicht.
63 dann sowohl Gladbach als auch Tennis. Alter Formel 1, so die große Zeit mitbekommen.
Ja, die ganz großen
also bekommen. Schumi,
Boris.
Schumi, Boris, Graf. Boris Graf klingt auch so.
Günter Netzer vielleicht sogar auch noch, oder?
Becker Graf und so Netzer, Jupp Heynckes, so die 70er, wobei dann war er noch sehr jung, aber trotzdem wahrscheinlich auch schon Fußball begeistert. Und,
übrigens, Uwe Seeler ist ja gestorben.
Ja.
Also schon länger her,
aber. Ja.
Haben wir noch gar nichts drüber geredet.
Uns Uwe.
Ich finde, das ist so einer der ersten, nein, nicht einer der ersten, aber so einer der, so eine Riesenlegende, irgendwie die so in meinem Erlebniswelt so der erste, so der aus dieser Legendenstatus so stirbt. Kann sein, dass es da schon andere gab, die ich jetzt vergesse natürlich. Sorry for that. Aber Uwe fand ich schon krass.
Gerd Müller würde ich da jetzt noch so.
Ja, genau, stimmt.
Aber ja.
Aber ich finde, ich habe zu Uwe Seeler mehr Bezug als zu Gerd Müller, weil Gerd Müller ist so Bayern und wir haben natürlich als Norddeutsche irgendwie so mit Uwe Seeler irgendwie, das ist alles näher.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass. Weiß nicht, vielleicht Uwe Seeler auch ein bisschen der Zugängliche. Aber
ja, Gerd Müller war ja am Ende auch sehr krank und war auch dann nicht so ein Mann der Öffentlichkeit. Und Uwe Seeler war halt immer ein Mann des Volkes.
Ja, ja.
Da übrigens, das habe ich von Anfang an, Uli Dietrich hat eine super Trauerrede gehalten. Die habe ich so angefangen und die wollte ich nochmal zu Ende hören.
Eine wahnsinnige Anteilnahme bundesweit, darauf folgte und auch eine große Trauerfeier. Beerdigung war im kleinen Rahmen, aber die Trauerfeier in Hamburg war sehr groß.
Ja, da hat Olli die Rede gehalten.
Genau, im Volksparkstadion.
Ja.
Und auch im Fernsehen übertragen. Also da auch die bundesdeutsche Bedeutung dieses Sportlers zutage getreten.
Uwe Seeler. Ja, vielleicht ist der ein oder andere hier aus diesem Annoncenbereich auch ein Uwe Seeler-Fan. Bestimmt.
Welcher Fußballfan ist kein Uwe Seeler-Fan?
Ja, ja, das ist absolut richtig.
Aber wirklich ein spannender Kosmos. Da.
Total. Ich finde, wir machen das echt mal. Es wird vielleicht ein bisschen Vorlauf brauchen, bis man da jemanden.
Ja, wir schalten da niemanden jetzt so. Wir rufen jetzt spontan an und Sie sind übrigens.
Doch, warte mal, im Podcast mache ich das jetzt. Nee, aber ich finde, das können wir mal vielleicht organisieren. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Es ist 21.01 Uhr. Nee, sogar 2. 21.02 Uhr. Wollen wir diese Folge beschließen?
Ja. Machen wir nicht bis 21.21 Uhr weiter, ne?
Nee, das war so leicht
mit so einer Neurose, dass man jetzt nicht aufhören kann, bis es eine gute Uhrzeit ist.
Es muss schon eine gerade Uhrzeit sein. Ich würde im 21.10 würde ich, dass die aufhört. Nein, das ist völlig egal. Sowas haben wir nicht.
Ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick auf den nächsten Spieltag. Und dann lassen wir euch in diese letzte Augustwoche, ist es dann ja sogar.
Ja, die Kalenderwoche 34.
Gott, wobei das ist schon September, ey. Das ist echt heftig eigentlich, ne?
Ja.
Egal, lassen Sie sich darüber reden. Es geht Freitagabend los mit Freiburg gegen Bochum. Bochum muss diese 0-7-Klatsche abhaken. Für Freiburg läuft es sehr gut. Ist eigentlich vom Papier, würde man jetzt sagen, eine klare Sache.
Ja.
Aber wird das auch wirklich sein?
Das ist eine gute Frage. Freiburg muss natürlich jetzt das Bayern-Desaster hier abschütteln. Abschütteln, sagt man genau.
Shake it off.
Genau. Da muss ganz viel im Training, ganz viel Taylor Swift gehört werden und dann klappt es vielleicht in Freiburg. Ich sehe da eher schwarz-weiß, denn ich sehe die Breisgauer da vorne.
Wollen wir das kurz machen, dass wir alle Spiele kurz tippen, mal so als Gag hinten raus, aber so ganz schnell.
3-1 Freiburg.
Ich sag 7-0.
Ich schreibe es mal mit.
Das war der 7-0 hintereinander. Einfach so.
Ist nicht undenkbar. Samstag, 15:30.
Schalke Union. Hast du eine andere Reihenfolge?
Das ist natürlich blöd. Flexibel.
Okay, cool. Schalke Union.
Boah, schwierig.
1-1.
1-0 für Schalke.
Okay, stark. Hertha Dortmund habe ich hier stehen.
Ja.
Ich sag mal 2-1.
Ich will das nicht tippen. Natürlich unterstütze ich unsere Hertha und die werden sich gegen Dortmund an die guten Leistungen anknüpfen und sich auch belohnen vorne. 2-2.
Okay, gut. Krisenteam.
Was hast du getippt bei Dortmund?
2-1 für Hertha. 2-1. Mainz gegen Leverkusen habe ich jetzt hier.
Ja. Mhm.
Sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich, oder? Ah, wohnt ja doch Mainz. Ja, ich weiß es mal nicht. Oh Gott.
Geografisch. Mainz ist, geografisch. Ja, so, schon, ja, nee, ist kein Derby.
Nee. Okay. Leverkusen muss liefern. Ich glaube, die liefern jetzt auch mal. Ich glaube, es geht 1-2 aus.
Ich glaube, Mainz stürzt Leverkusen jetzt so richtig in die Krise.
Mhm. Kann echt passieren, ne?
Und gewinnt das 2-0.
Okay. Hoffenheim gegen Augsburg. Eine Partie, die Fußball-Deutschland elektrisiert, schon vorab. Und deswegen wird es auch ein absolut wahnsinniges 3-3.
Hoffenheim-Augsburg sind wir?
Mhm.
Ich sag 0-0.
Super. Leipzig-Wolfsburg. Ähnliches Knaller-Duell mit vielen, vielen Fans in der Bundesrepublik, die da mitfiebern. keine Ahnung, gewinnt Leipzig vielleicht. Obwohl, sind ja auch nicht so gut drauf, ne? Na, ich sag mal, gewinne trotzdem 3-1.
Ja, das ist natürlich, da könnte man jetzt natürlich die jahrhundertealte Tradition dieses Derbys, dieses Duells zur Rate ziehen, gucken, wie haben die denn 1908 gegeneinander gespielt, die beiden Vereine? Gar nicht. Aber ich würde sagen, ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt. Ich glaube, dass, das ist ja so ein bisschen der Krisengipfel.
Na gut, Wolfsburg, ja gut.
Beide
ja.
So schlecht reingestartet.
Ja.
Kruse, ich glaube, Kruses Krise, die Kruse-Krise.
Die Kruse-Krise, da haben wir wieder eine schöne.
Wird sich verschärfen und die Wechselgerüchte werden lauter werden, weil Leipzig 2-0 gewinnt.
Ja, dann das Abendspiel, ein wirklicher Klassiker mal in dem Fall. Bayern gegen Gladbach, wir haben es vorhin schon angesprochen. Bayern natürlich extrem schlecht gestartet. Gladbach sehr, sehr gut gestartet. Deswegen Gladbach natürlich die Favoritenrolle in diesem Auswärtsspiel. Und dem werden sie auch gerecht. Gewinnen das in München mit 1-3. Also 3-2-1 gewinnen sie.
Ja. Ist so ein.
Es sind auch ein paar Gag-Tipps vielleicht bei mir dabei, ne? Nur mal so, aber. Why not? Why not? Kann passieren.
Ich sag, das wird ein klassisches 4-4.
Na, schön. Sonntag.
Köln-Stuggi.
Yes. Ich sag 2-2.
Einzelne Stuttgart, sag ich.
Ah ja, gut. Kann passieren.
Silas macht die Bude. Bremen, Frankfurt. Werder, Eintracht.
Ah. Schafft Werder, da ist ein gutes, das ist ein gutes Match.
Das ist wirklich ein gutes Match. Und ich meine, Werder gut drauf. Gut gestartet.
Frankfurt nicht so gut gestartet.
Ich glaube, es gibt einen Dämpfer für Werder leider, obwohl ich. Da meine Sympathien da eher in der Weser sind, dann soll ich auch für die tippen. Ich sag 2-1 Werder.
Okay, dann halte ich dagegen und sage, es wird ein 1-1. Ich habe sehr viel unentschieden getippt, glaube ich. Egal. Können wir mal nachgucken, wie das denn so wirklich gekommen ist, ehrlich gesagt.
Genau, ich behalte den Tippschein, behalte ich hier und dann können wir nächste Woche mal drüber sprechen.
Sehr schön, ich freue mich. Übrigens, Ja, hatte ich ja gerade die Kicker-App offen, ne? Das habe ich mir auch noch kurz notiert als letztes Ding. Ich find's krass, wie viel Werbung die mittlerweile machen. Ich glaube, du nutzt immer eine andere App, ne? Aber Kicker, es ist unfassbar. Du machst die Seite, du machst die auf, klickst auf irgendeinen Artikel, da kommt erstmal so eine Werbung, die kannst du ganz schwer wegklicken. Und ich finde es extrem, wie die haben es geschafft, in der App so viel Werbung zu platzieren, aber so anstrengende Werbung. Ja. Du kannst also, das ganze Bildschirm ist dann die Werbeanzeige. Und teilweise ist das Schließen, stehen so ganz eklig da so unten drin, das ist ganz komisch gemacht alles. Und das ist halt auch super oft so vom DFB-Werbung, was ich auch interessant finde.
Ja.
Für irgendwelche Länderspiele oder so. Naja, ist irgendwie eine komische. Also die haben es auch geschafft, sehr das ins Digitale zu transferieren, finde ich. Mhm. Die machen auch sehr viel so, merkst du auch so richtig, so SEO-basierte Überschriften mittlerweile und sowas.
Ja.
Die sind sehr modern geworden, aber trotzdem ist der Kicker immer noch so ein bisschen so ein merkwürdiges Relikt aus so einer alten Fußballwelt, finde ich. Aber ja, immer noch das Fachmagazin, ne?
Ist ein Fachmagazin und auch natürlich ein anderer Standard als die Sportbild. Aber
das ist Europas Nummer 1, hallo. Bitte dich.
Ja. Mutmaßlich im Bierdeckel schnipsen.
Die Wahrheit über meinen Bayern-Abschied, Lewandowski, sag ich nur.
Ja.
Naja,
gut. Das ist ein schönes Ende für diese 104. Doppelspitze-Folge am 21. August 2022. Das fand's sehr schön. Ich freue mich auf den vierten Spieltag nächste Woche. Und bin sehr gespannt, wie es mit der Hertha weitergeht. Mit der Hertha Hoffnung weitergeht, mit dem Bayer Bammel und dem Werder Wahnsinn. Ob das so in dieser Form Bestand haben wird nächste Woche. Oder ob da sich einige Trends auch wenden. Wir werden es begleiten und wir werden es für euch analysieren und besprechen. Und
freuen uns, ganz kurz, weil ich ja durch das Sportbild geblättert habe, das ist ja auch geil. Die machen das Quiz ist, was machen diese Trikotsponsoren? Und dann haben sie 16 Vereine rausgepickt, die Trikotsponsoren, die man vielleicht alle nicht unbedingt kennt, so präsentiert und dann gefragt, was die so machen geschäftlich.
Ja. VW wäre blöd. So.
Das haben sie, glaube ich, nicht mit reingenommen. Ja. Aber zum Beispiel aus Kiel Famila. Wir wissen natürlich, was es ist.
Ah, aber nicht bundesweit bekannt.
Das ist genau, deswegen, das haben die und ja. Tolle, tolle Idee von der Redaktion, muss ich sagen.
Sehr gut.
Super. Deswegen sind sie halt auch Europas Nummer 1.
Ja.
Glückwunsch.
Wir gratulieren. Nicht nur dem Videobeweis, sondern auch der Sportbild. Und euch, wenn ihr die Entscheidung trefft, nächste Woche wieder einzuschalten.
Zu Europas Fußball-Podcast Nummer 1.
Ja.
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das könnt ihr gerne uns auch signalisieren mit einem Sternchen oder 5 bei Spotify. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
Ja.
Ne? Ja. Zur 105. Folge dann.
Genau. Geht immer so weiter.
Es geht immer so weiter. Es ist 21.10 Uhr, wir müssen jetzt Schluss machen, weil es ist eine gerade Uhrzeit.
Oh ja, sehr gut.
Alles klar. Macht's gut. Schönen Abend euch. Bis dann. Gute Woche. Ciao.